Ey, ihr müsstet die mal sehen. Die beiden bepissen sich da hinten immer noch, weil ich gesagt habe, der Knall hat eine Melone. Reißt euch mal zusammen.
Die wilden 70er, ja? Pudding in die Jacke.
So gut, Mann.
Tut uns leid, bei so einem Ernst.
Ja.
Welt da draußen. Wir Hallo. Sind zurück. Hallo. Steven Spoilberg, wir sind.
Oh, halt doch mal die Klappe. Film und
Achso, geht richtig los hier. Ja. Ich versuche hier noch eine Anmoderation zu machen, während die anderen schon wirklich in reger Aufregung durch die Gegend springen.
Ja, und, weil wir alle Schneewittchen gucken.
Wir haben ein Date. Steven Spoilberg in Gefahr.
Ja, das ist eine Rubrik, die rührt noch von alten Fernsehzeiten auf einem Sender her, wo sich ein gewisser Typ, der jetzt auch wieder am Start ist, breit macht. Wir alle wissen, wovon wir reden, und der hatte mal so eine Kategorie in Gefahr und wir haben das übernommen. Steven und ich, wir haben da schon wirklich Sachen auf uns genommen, wir haben Fast and Furious im Kino geguckt und sowas, aber es ist alles Vergangenheit, das werden wir alles in den Schatten stellen, indem wir dann einfach Schneewittchen gucken.
Das wird unser Magnum Opus auf jeden Fall. Also, das wird unser Meisterstück.
Ja, und dabei haben wir schon gedacht, dass Fast X das alles bricht, aber nein, wir gehen wahrscheinlich nochmal tiefer rein.
Das wird sich nicht vermeiden lassen, denke ich mal, dann bei der Sichtung. Aber ist egal. Wie gesagt, wir sind heute wieder am Start. Wir sind zu viert. Das ist eine wunderschöne Sache. Und wir sprechen über ein paar Sachen auch gemeinsam. Und ich möchte, würde fast bemerken, dass ich nicht der bin, der am wenigsten geguckt hat heute. Dass ich der bin, der heute am wenigsten geguckt hat, glaube ich sogar.
Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Ich weiß, was ist los, Berg? Du schwächelst. Was ist da?
Das ist genau das Problem mit den Serien. Du guckst Serien, kannst nichts anderes gucken. Es ist einfach, es nimmt einfach
Willkommen
Zeit.
Willkommen in meiner Welt.
Du könntest einfach wie Steven, wie aller, weißt du, immer diese Severance-Blöcke so in schöne 20 Minuten packen und uns immer auf dem Laufenden halten, wo du gerade bist.
Ja, unbedingt. Ja. Habe ich ja jetzt schon gemacht.
Das ist ja der alte Ted Lasso-Witz. Ne? Das war ja bei Ted Lasso so. Und da kann man ja sagen, wurde eine vierte Staffel angekündigt. Und da kann man auch fragen, wer braucht die denn?
Tja. Und ich hätte, was sie machen, ehrlich gesagt, also die dritte schon nicht unbedingt gebraucht, aber okay. War trotzdem unterhaltsam und gut, aber gebraucht hat es die auch nicht.
Nee.
Wir haben hier was drinstehen. Ich weiß noch nicht, was auf uns zukommt, aber vielleicht wird's shocking. Ich bin mir nicht sicher. Hier steht bei Sandro in der Liste Hot Take.
Ja.
Sandro, ist das nur dein Äußeres, was hier der Hot Take ist? Oder?
Nee, ich habe mal so ganz frecherweise, ich will eigentlich schon eine Weile drüber reden, aber die letzten Folgen waren ja proppenvoll immer. Und deswegen habe ich gedacht, ich pitch mal eine kleine neue Kategorie. Ne, weil man muss ja dazu sagen, wir verklausulieren ja unsere Titel nicht mehr, damit wir nicht immer uns überraschen, was wir alles in der Folge mit haben, sondern gemeinsam drüber reden können. Das machen wir jetzt schon eine Weile so. Ist ja auch cool für euch da draußen, denn da hört ihr halt Diskussionen. Aber was wir trotzdem machen können, ist mal so, dachte ich mir, so Hot Takes mitbringen. Zum Beispiel der Film, den alle hassen, den finde ich gut und habe jetzt nochmal gerewatcht und so. Das können wir ja mal gucken, vielleicht etabliert sich das ja, vielleicht ist es auch eine einmalige Sache. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen mitgebracht. Und zwar, weil ich total getriggert werde durch diese ganzen Setbilder von den realen, natürlich realen Sets von, wie heißt er? Hier, The Odyssey von Christopher Nolan. Und da habe ich jetzt etwas gemacht, was ich schon seit Ewigkeiten tun wollte, denn ich war damals in einem guten Alter, 2004, mir Troja im Kino anzugucken. Das ist ja quasi die Odyssee Part 1. Ja? Ihr seht ja auf den Setbildern auch das trojanische Pferd, natürlich in echter Größe von Christopher Nolan gebaut und sowas. Ich dachte mir so, Mann, Alter, den muss ich nochmal gucken. Ja, ich damals richtig geliebt, den Film. Damals hat man ja noch nicht Kritiken gelesen. Der Film wurde ja eigentlich von den meisten zerrissen. Hatte in Deutschland 4,3 Millionen Kinobesucher, war also ein riesengroßer Hit. Ich habe Brad Pitt in diesem Film geliebt. Vor allem, weil er die Synchronstimme von Nicolas Cage hat. Und übrigens auch eine Entscheidung von Wolfgang Petersen gewesen. Und dachte mir so, okay, jetzt hole ich mir mal den Director's Cut als hier Steelbook nach Hause und gebe mir das Ding mal wieder nach so gefühlt 10 Jahren. Ey, das ist wirklich ein Director's Cut, ne? Normalerweise schreiben die das ja immer so drüber. Mo kennt sich ja mit diversen Cuts so aus, aber hier hat Wolfgang Petersen wirklich nochmal $3 Millionen nur für den Director's Cut in die Hand genommen und sich 3 Monate mit Leuten eingeschlossen. Also irgendwie 40 Mitarbeiter oder sowas hat der dafür nochmal akquiriert und hat mit der, also hat den Soundtrack teilweise nochmal neu komponieren lassen. Hat diese ganzen, lustigerweise sagen viele, die blutigen Szenen wurden wieder eingefügt. Nee, die wurden alle rausgenommen, damit der Film ab 12 war. Das ist jetzt ein richtiger Splatter-Film. Und haben ganz viele Sachen, die eigentlich auch die Figurenkonstellation vervollständigen, auch wieder mit reingenommen. Und der Film wirkt so viel runder, die Motivation ist viel klarer. Es wurden teilweise Sachen auch umarrangiert im Schnitt, die jetzt viel mehr Sinn ergeben. Und teilweise auch Kampfsequenzen komplett neu choreografiert. Also Figuren, die eigentlich abnippeln, sind eigentlich gar nicht tot, sondern sterben erst später im Film. Also es ist eigentlich, man könnte jetzt sagen, es ist ein neuer Film, ist es nicht. Also wenn euch der Troja nicht gefallen hat, und ich weiß, da gibt's einige hier in der Runde, die würden sich nicht so einen Sandalenfilm nochmal angucken, dann ist es bestimmt nichts für euch. Aber gerade wenn man sich jetzt vor kurzem Gladiator 2 im Kino angeschaut hat, ja, und da halt ich den wahrscheinlich noch besser als die meisten, muss man schon sagen, was der Petersen damals auf die Beine gestellt hat, was das für ein krasser Cast ist, bis in die kleinsten Nebenrollen. Also da sind ja auch so Brandon Gleeson und Brian Cox einfach, die da einfach wichtige Rollen spielen. Dann hüpft halt auch, und das war das Schönste, und deswegen hatte ich auch Bock, den zu sehen, Sean Bean, der mal nicht stirbt in einem Film, unglaublich krass, allein dafür lohnt sich der Rewatch, spielt halt Odysseus. Und allein das mal zu sehen, okay, interessant, und sich dann vorzustellen, wie könnte denn, an welcher Stelle würde denn dann Nolan die Geschichte ansetzen? Wo geht denn eigentlich die Geschichte von Odysseus wirklich los? Und eigentlich müsste man komplett Troja rekapitulieren, weil Odysseus ja einer der Könige ist, der für Agamemnon gekämpft hat. Aber ich will da jetzt nicht in die Tiefe gehen. Ich wollte nur sagen, unglaublich guter Director's Cut. Also wirklich der teuerste Director's Cut, der jemals umgesetzt wurde bisher, wenn ich richtig informiert bin und das richtig im Internet gelesen habe. Und der Film hält sich auch technisch sehr, sehr gut, weil die eben einfach mit 3000 Leuten dort auf eine echt gebaute Stadtmauer zugerannt sind. Und das sieht man. Und das macht man heute nicht mehr. Und deswegen, wer ein Fable für so Sandalenfilme hat, kann sich den ruhig nochmal im Director's Cut geben. Der ist, gerade wenn man die Kritiken mal so ein bisschen zur Seite lässt, eigentlich schon ziemlich gut gealtert. So, mein Hot-Take.
Und der Hot-Take ist jetzt, dass du sagst, der ist gut, wenn alle anderen sagen, der ist eigentlich Mist.
Ja, Troja wird ja schon ganz schön gehasst.
Okay.
Und ich sage, der gesehen. Ist im Director's Cut, ist der extrem gut.
Okay. Ich habe den nie gesehen. Ich sehe nur gerade Troja 2, die Odyssee mit dem.
Der ist vom Asylum Studio.
Den pass auf, bitte nicht mit der Tagline, der Weg nach Hause war die Hölle. Da bin ich jetzt boah, schon viel mehr
das intrigued. Ist stark. Da bin ich an Bord. Ja. Da bin ich nicht dabei. Aber ich schließe mich an. Ich habe ihn auch nicht gesehen.
Tja, gut. Ich habe ihn gesehen damals und fand den ziemlich gut. Also war halt auch damals so total mein Ding. War ja so, ja. Schon ein bisschen nach Gladiator 1, aber den habe ich ja damals auch ziemlich gefeiert und weiß jetzt nicht, ob ich mir so einen Director's Cut davon jetzt nochmal antun würde. Vor allem ist ja auch die Frage, wie lang ist denn das Ding jetzt? 5,5 Stunden oder?
200
Minuten. Warte, Director's Cut, Lauflänge, ohne, nee, warte, mit Abspann 3 Stunden.
Weil das 8 Original Minuten. Ist ja schon, okay, das Original ist ja schon 2,43.
Ja.
Hat ja. Aber eine recht stabile 7,3 auf IMDb.
Also der wächst. Ich glaube, viele finden den heute besser als damals. Damals wurde der halt schon ganz schön zerstört. Was ich halt gerade von der... Und jetzt der letzte Funfact dazu. Eric Banner und Brad Pitt kämpfen ja. Diese legendäre Kampf, kann man sich auf YouTube angucken, vor den Toren von Troja, wo die beide kämpfen. Und die hatten so einen Deal. Für jeden, also das haben die selbst gemacht ohne Stunt-Double. Jedes Mal, wenn einer den anderen trifft, muss er ihm ein Bier ausgeben. Und letztendlich...
Wie in dem Film?
Nein, also
ach so,
die, okay. Die, ja, genau so ist Troja geendet, die haben sich besoffen.
Da konnte ja nicht werden,
Mensch. Eric Banner hat Brad Pitt nicht einmal getroffen und Brad Pitt musste Eric Banner 30 Bier ausgeben. So war die Geschichte, deswegen, wer weiß, wie der Film weitergeht. Also, ja, egal, das fand ich ganz lustig. Gut.
Der Hot-Take. Also du sagst, den soll man sich ruhig nochmal angucken, das ist dein Hot-Take. Ich habe ihn mir gerade in den Warenkorb gelegt und werde mir den holen. Oh, wenn der Scheiß ist, hau ich ihn dir um die Ohren.
Kannst du machen, den nehme ich auch nochmal nach Hause. Und gerade, ich glaube, im Zusammenhang mit die Odyssee werden den bestimmt viele nochmal gucken, weil es im Prinzip halt, ja, wie gesagt, die Vorgeschichte ist.
Ja, also das ist auch so ein Ding, so ein CCL-Moment bei mir. Dieses, ich werfe mal nochmal 400 Leute in den Cast, dass die Leute alle und und sagen, das macht erstmal schon mal keinen guten Film. Und nach Tenet hat der ganz schön viel gut zu machen bei mir. Und dafür ist die Geschichte nicht geeignet.
Aber ey, der besetzt ja die Götter.
Make Sandalenfilm great again.
Ja. Der besetzt ja die Götter in die Odyssee, da hast du schon mal 20 Leute mehr zu besetzen. Und in Troja haben sie ja alles mit Göttern komplett rausgenommen.
Ja, aber es ist halt jetzt der alte Käse. Wo ist die innovative neue Idee? Er wird ja jetzt Troja nie umschreiben. Deswegen weiß ich noch nicht. Warten wir mal ab, wenn es da ist. Können wir immer noch zu einer Bombe erklären.
Vielleicht, das können wir jetzt zu dieser Zeit im nächsten Jahr besprechen. Wenn der Film draußen
vor allen
ist.
Dingen fand ich das so geil. Mo hatte den gleichen vermeintlichen Denkfehler wie ich letztens, weil ich auch gesagt habe, naja, nach Tenet fand ich ja auch nicht so geil und so, und dann muss er. Und dazwischen war halt einfach mal Oppenheimer, der bei uns allen der beste Film des Jahres da war. Naja.
Ja, gut. Nee, habe ich schon wieder vergessen. Siehst du, müsste man auch mal rewatchen.
Ging mir auch so.
Vielleicht. Nee, habe ich nicht vergessen. Ist aber einfach so, das weiß ich auch nicht so. Der wirkt, Oppenheimer ist nochmal ein anderes Level. Weiß ich nicht.
Naja, die Odyssee werden wir ja dann jetzt in einem Jahr ungefähr besprechen können.
Okay, danke. This Time Next Year ist ein super Stichwort, denn so heißt der nächste Film, den ich bespreche. Und ich möchte einfach die Gurke der Woche besprechen. Ich möchte eine absolute Rantzone haben, denn selbst für einen Frühstücksfilm ist das wirklich nicht zu glauben, wie scheiße der Film ist.
Das ist die Rantzone.
Wir brauchten halt irgendwie wieder was zum Frühstücken nebenbei und dann diesen Film angemacht. So, es geht um eine natürlich Liebesgeschichte, die am Silvesterabend irgendwann mal beginnt. Und die Protagonistin, die wir verfolgen, die Minnie, die hat am 1. Januar Geburtstag. Und die hat ihr ganzes Leben lang schon immer Pech. Das fing wohl im Kreissaal an, als sie geboren wurde, denn ihre Mutter war mit einer anderen Mutter auf dieser Station und beide haben quasi darum gepresst, wer quasi das erste Neujahrsbaby ist, weil es dann Preisgeld gab. Und die eine erzählte der anderen, dass sie ihr Kind auf jeden Fall Quinn nennen wird, weil das ein Mädchen- und ein Jungenname ist und der für Glück steht und sowas und so weiter. Und die verliert dann in Anführungsstrichen und die andere besitzt dann noch die Frechheit, ihr Kind Quinn zu nennen. Und damit beginnt die Fehde und die Pechsträhne des Lebens. Und an einem Silvesterabend sehen wir diese Frau, wie sie schon auf dem Weg dahin halt einfach nur alles verkackt, was geht. Es ist wirklich schlimm, weil das macht dich wahnsinnig, dass diese Frau fügt sich im Prinzip ja alles selber zu. Das ist so furchtbar, wie tollpatschig die ist und die schiebt das alles auf diesen vermeintlichen Lebensfluch. Und dann an diesem Tag auf der Silvesterparty reißt sie auch im Klo noch in die Türklinke ab und muss dann den nächsten Tag bis zum Morgen irgendwann in diesem Klo verbringen. So. Und dann ist sie nämlich auf der Party. Sie ist auf der Party von genau diesem Typen, der dann Quinn heißt, der damals mit im Kreissaal gleichzeitig mit ihr geboren ist. So. Oh Gott. Und dann entwickelt sich so diese Geschichte. Und das ist wirklich grausam, dass du jede Szene denkst du dir, sag mal, was stimmt denn nicht mit euch? Weil die alle dumm sind. Die sind alle Hirn amputiert. Jeder macht das, was er nicht machen soll. Das ist so Harry Potter fünfter Teil. Ne? Harry macht all das, was er nicht tun soll. Genau das passiert in diesem Film auch. Die sind wirklich für ihr eigenes Pech 100% verantwortlich. Davon kannst du aber sowas von ausgehen. Und dann kommt noch dazu, dass auch irgendjemand wahrscheinlich irgendwie wie seinen Kaffee über das Drehbuch gekippt hat, weil immer wieder zwischendurch sinnvolle Dinge fehlen. Also es passieren halt einfach Szenen, da ist irgendjemand bei jemandem zu Hause und dann siehst du parallel, wie die andere Person irgendwie durch die Stadt hechelt und war und unbedingt dahin will, um dort dann anzukommen und nach einer Minute wieder zu gehen. Also es macht alles auch einfach von logischen her überhaupt keinen Sinn. Also es gibt absolute Anschlussfehler, es gibt Logikfehler. dann gibt's dieses typische Hin und Her zwischen, ja, ich will dich doch nicht. Das ist hier so auf die Spitze getrieben, weil es einfach fünfmal zu viel sich dreht. Und auch jedes Mal, wenn alles gut ist, irgendjemand sagt, ach nee, doch nicht. Und du weißt nicht warum, weil es einfach überhaupt nicht dahin geführt wird. Und es ist wirklich schlimm. Ich habe echt Wut gehabt und ich habe ständig Kopfschütteln gehabt auf der Couch beim Gucken. Und ich dachte mir, sag mal, ihr könnt das doch nicht so machen. Das geht nicht.
Aber wenn du also schon, wirklich, wenn dein kleiner, zarter, süßer Kopf die ganze Zeit von links nach rechts geht im Schüttelmodus, warum machst du nicht einfach aus? Hast du Baguette in der Hand oder was?
Naja, ich sag mal so. Das ist so.
Es wird ein Rätsel, es wird ein absolutes Rätsel. Die schöne Zeit. Man hört das doch die ganze Zeit. Tick, tack, tick, tack. Die Katzen mauzen, die wollen Essen haben. Du hast klebrige Finger, deswegen willst du nicht auf den Schlussbord. Meinetwegen, aber nee. Nee.
Hast du noch nicht gesehen, wie Berg auftischt beim Frühstück? Aber wirklich, da, du kannst einfach nicht umschalten.
Ich bin auch nicht eingeladen gewesen. Ja. Vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass man die ganze Zeit sowieso die Augen nur auf dem Tisch hat und dann so aus dem Off nur mitkriegt, was sie da belanglos
hin und her schieben. Mund, Avocados in der Hand, Joghurt wird dir gereicht.
Du wirst mit Trauben gefüttert.
Ja, wirklich, du wirst gelabt. Ja?
Absolut. Ja. Nee, es ist wirklich, also ich kann wirklich sagen, also selbst für sowas, wo ich nichts erwarte, ist das schlimm. Und es ist aber auf einem Level schlimm, wo du wirklich wissen willst, wie schlimm es weitergeht. Und du wirst nicht enttäuscht, das kann ich dir versprechen. Das ist Wahnsinn. Also eigentlich ist nicht mal ganz unernst gemeint. Guckt euch den an. Das ist wirklich, das ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar.
Ich frag mich wirklich, wie man mit so einem Plot-Setup überhaupt durchkommt.
Ist wenn du jetzt noch sagst, es gibt einen Plot-Twist und der geht unter 90 Minuten, ist Steven sofort am Start, ja?
Ja.
Besonders lang ist er nicht, aber auch wenn er sich so anfühlt. Und was ich auch bemerkenswert finde, die männliche Hauptrolle spielt Lucien Lavescon. Oh, ich weiß nicht, ob es ein Franzose ist, keine Ahnung. Ich kenne den aus Emily in Paris. Hm. Und der Typ sieht halt immer, egal in welcher Lebenssituation, aus wie ein Model. Und das passt in diesen Film überhaupt nicht rein. Bei Emily in Paris passt das, weil die alle die ganze Zeit aussehen wie Models. Und das ist auch alles so überkandidelt und spielt halt in dieser abstrusen Modewelt, dass das da absolut passt. Aber hier gibt es nicht eine Szene, in der dieser Typ vorkommt, wo das nicht künstlich aussieht. Der ist wirklich einfach wirklich zu hübsch und zu geleckt und zu Designerklamotten angezogen, als dass der irgendwo reinpassen würde. Zumal die Hauptdarstellerin in diesem Film halt echt dauernd aussieht wie eine Vogelscheuche. Das ist ganz schlimm. Hier passt nichts zusammen.
Ja, in meinem Kopf passt auch bei dir irgendwas nicht zusammen. Wenn ich das hier aufrufe bei IMDb, ne, da werden mir da unten nur Klos vorgeschlagen, die alle solide bei einer 5 rumschweben. Our Little Secret, Lonely Planet, Liebe in Marokko, The Merry Gentleman, das sind alles deine Filme.
Hör auf, das packt er sich alles auf die Watchlist. Auch.
Hab ich fast alle gesehen, muss ich nicht mehr auf die Watchlist.
Oh nein!
Okay. Oh, das ist eine Therapiestunde heute.
Tief, oh, super. Tief durchatmen.
Our Little Secret ist mit Lindsay Lohan übrigens.
Das sei dir gegeben.
Nee. Gut.
Ich würde sagen, wir können jetzt nur eine Sache machen. Wir steigen in den Zug ein. Choo-choo!
Choo-choo-choo-choo!
Da ist er wieder, der Animationstrain. Kurze Vorgeschichte zu dem, was jetzt kommt. Sandro sagte beim letzten Mal, wenn du mir Animes pitchen willst, dann bring doch mal ein Genre-Anime mit. Den gucke ich mir dann auch an. Und ich hatte da was im Kopf, was ich vor einiger Zeit mal als Trailer gesehen hatte und dachte schon so, oh, sieht ziemlich abgefahren aus und könnte genau sowas sein. Und ich dachte, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um mal zu gucken, ob das irgendwo läuft. Und ja, Uzumaki oder Uzumaki, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, läuft zurzeit auf Wow.
Uzumaki, au. Okay,
Gottes Willen. Sandro!
Alles gut.
Aber auch gut. Ich fand ihn gut.
Der war nicht schlecht, ja.
Okay.
Also ich sag immer Uzumaki. Habe ich geschaut und während des Schauens habe ich schon zu Sandro gesagt, hier schau mal mit, dann können wir da zusammen drüber reden. Und ich habe bewusst in dem Moment nichts Inhaltliches oder nichts gesagt, was in irgendeiner Weise eine Wertung abgeben könnte, weil ich keine Ahnung habe, ob du damit was anfangen kannst oder nicht. Weil es ist viel Gutes und auch viel Schlechtes an dieser Serie. Und ich starte jetzt mal so da rein. Und zwar gebe ich euch jetzt einfach ein paar Szenenfetzen. Also Dinge, die dort passieren. Und dann könnt ihr ja erstmal erstmal darauf reagieren. Also Spiralen, die sich wie ein Strudel im Gesicht bilden und dich komplett verschlingen. Menschen, die zu Schnecken-Mensch-Hybriden werden. Leute, die sich wie Spiralen herumdrehen oder ausdrehen und im Körper komplett verdrehen. Haare, die ein Eigenleben entwickeln, lang werden und auch sich zu Spiralen formen. Schwangere, die sich in der Nacht zu Insekten verwandeln und deren gerade, also ne, das sind ein paar Schwangere und ein paar, die haben ihre Kinder schon geboren, deren Kinder nach der Geburt wieder in den Mutterleib zurück wollen und von dem verrückten Doktor wieder in den Bauch eingenäht werden. Leute, die besessen von Spiralen sich in eine Form pressen, um selbst zur Spirale zu werden. Bis hin zu einer Gang, die in Wirbelstürmen umherwandert, was absolut überhaupt gar nicht in die Serie gepasst hat. Also das ist mal so ein kurzer Abriss von dem, was in der Serie passiert, und ich sag mal, da klingt verrückt, oder?
Ich habe auf jeden Fall Fragen. Ja. Das ist sicher. Es geht,
geht's dir gut, Steven?
Aus meiner Sicht. Ja, vielleicht hast du einen Drehwurm, weil aus meiner Sicht geht's viel um Spiralen.
Ja.
Das Einzige, was ich einigermaßen relatable fand, war, ist, wenn es manchmal alles zu viel wird, wünsche ich mir auch in Mutterleid zurückzukriechen, aber. Ansonsten,
das war natürlich direkt eine Highlight-Szene, die ich da mit reingepackt habe.
Ja, ich bin aber Ödipus, ich fange mit Troja an, wenn das so weitergeht. Ne? Also.
Aber ich sag euch, da passiert noch viel mehr. Und warum habe ich jetzt diese ganzen Fetzen mitgebracht und nichts zur eigentlichen Story gesagt? Weil es halt einfach keine Story gibt. Also die Serie startet und nach 30 Sekunden sehen die schon die erste Spirale. Also ne, also Uzumaki ja ist, heißt auch, ich weiß nicht, ob es das heißt, aber der Beititel ist Spiral into Horror. Also es geht halt einfach um Spiralen, um den Spiralenfluch, der auf dieser Stadt oder diesem Dorf dort lastet. Und schon, wie gesagt, nach wenigen Sekunden sehen die erste Spirale und das kommt einfach aus dem Nichts. Du weißt noch nichts über die Charaktere, du weißt nichts über die Stadt und es geht halt einfach los mit völlig abgefahrenen, freaky Szenen und der erste verliert schon völlig seinen Verstand und sieht überall nur noch Spiralen und das ist dann der Typ, der selbst zur Spirale werden will und es wird nichts aufgesetzt. Es gibt keine Vorgeschichte, es gibt keine Charaktere über die ganze Serie hinweg, mit denen du irgendwie relaten kannst, weil eigentlich nur ein kranker Scheiß nach dem anderen passiert und ich mich bis zum Schluss eigentlich gefragt habe, warum? Was passiert ja eigentlich? Und warum verhalten sich die Leute auch so extrem komisch? Das passt halt schon zum Vibe der Serie. Aber als dann irgendwann der erste Schneckenmensch, das ist so ein Schüler, der verwandelt sich in so eine schleimige Schnecke, kriecht draußen an der Außenwand der Schule entlang und die Leute stehen dann da so und sagen mal so kurz, oh, er ist ein Schneckenmensch. Und das war's halt. Also,
es was würdest du denn sagen?
Ja,
ich meine,
ja, ey, also da wäre aber... Mann. Da wäre aber eine Stunde später wäre die Presse da und das Militär und was weiß ich nicht sonst, was dann da abgehen würde.
War das denn ein Nacktschneckenmensch? Also ist das ein exhibitionistischer Schneckenmensch gewesen oder hat er zumindest ein Haus auf dem Rücken gehabt?
Der hat ein bisschen mehr Seriosität an dieser Stelle.
Hallo,
ja.
Die ganzen Spiralen haben mich total verwirrt.
Der hat ein Haus auf dem Rücken, da gibt's dann später auch eine ganz tolle Szene, wo dann so andere verrückte Leute den dann essen wollen und praktisch sich in das Schneckenhaus reinquetschen, um den dann von innen direkt zu essen. Ja, also absolut abgefahrene Serie, die überhaupt keine Story und überhaupt gar keine Charaktere hat und trotzdem irgendwie fasziniert und da trägt auch der Anime-Stil zu bei. Das Ganze ist in Schwarz-Weiß und es ist meiner Vermutung nach auch bewusst so ein bisschen steif und gar nicht mal so gut animiert. Also an der einen oder anderen Stelle dachte ich, okay, hier hätten sie vielleicht doch noch so 2-3 Frames mehr einbauen können, weil es halt wirklich sehr ruckelig aussah. Da ist so einer über den Strand gelaufen und ich dachte wirklich, das war jetzt sah aus so wie also schlechter als im Daumenkino. Aber das war nur an der einen oder anderen Stelle so. Aber insgesamt saß ich am Ende da und dachte so, okay. Und dann ist es halt auch einfach zu Ende. Und das kommt halt auch wirklich ohne ein großes Brimborium oder Setup, zack, bumm, vorbei, Klappe zu, Affe tot. Und ich dachte nur so, was zum Teufel habe ich hier gerade geguckt? Vor allem, weil der Manga, auf dem das beruht, hat halt übelst Preise abgeräumt und ist halt von den Kritikern extrem hoch gelobt worden, hat auch einen Eisner Award gewonnen, also den Oscars der Comic-Szene. Und hat da halt ein echt hohes Standing. Und ich wollte mir den auch mal zulegen, den Manga. Und jetzt, wo ich den Anime gesehen habe, dachte ich, nee, das, den brauche ich jetzt doch nicht mehr. Weil, also, nee. Echt. Also, es ist dann vielleicht auch letzten Endes einfach doch nicht so ganz meins. Ich wollte es halt wissen, weil der Trailer halt auch schon so abgefahren war, was da jetzt wirklich hintersteckt. Und ich habe keine Ahnung, ob ich Sandro jetzt zu dem Anime hingeführt habe oder eher weg.
Also Steven, als ich dich darum bat, mir doch mal ein Genre-Anime mitzubringen, dachte ich eher an sowas wie ein Krimi oder ein Horror.
Ja, natürlich, aber nicht Krimi.
Naja, nee, wirklich.
Oder Hentai.
Genau, ein bisschen Tentakelporn oder was.
Ja, also ich... Mm. Du hast es ja, ich weiß nicht, ob es der schlechteste oder der interessanteste Pitch aller Zeiten war, weil wir könnten ja vielleicht mal, weiß nicht, ob du in der Post mal so einen Spiralen-Counter machen kannst, aber ich glaube, wir waren über 20 und ich habe nicht nur bedingt verstanden, um was es geht, es war aber echt wild. Vielleicht ist es interessant genug, ich glaube, das waren so kurze Folgen, ich glaube, ich guck mal rein, so 20 Minuten, ne?
Ja, die werden sukzessive ein bisschen länger, fangen wir mit 24, 26, 28, 30.
Das kenne ich von dir, Steven, aber das ist nicht so schlimm.
Das macht am meisten Spaß, wenn es sukzessive länger wird.
Oh Gott, ja.
Suck vor allem.
Dafür war es schön lang.
So, gut. Ja, Mensch, okay, dann würde ich sagen, ist der Anime Train hiermit von der Klippe gestürzt.
Aber spiralenförmig in den Abgrund gefallen.
Entgleist. Oh Gott, Leute, das ist das. Ja, kleiner Programmwechsel und noch eine Oscar-Altlast. Dachte ich, habe ich jetzt mal mitgebracht, weil wir heute nichts zu bereden haben, aber das wird wieder eine irre Folge. Egal. Machen wir es kurz. Nachdem sich meine anfängliche Enttäuschung gelegt hatte, weil ich hier wieder erwartend keine Dokumentation über die jungen Jahre von Nickelback bekommen habe, muss ich sagen, dass ich hier einen der innovativsten Filme handwerklich gesehen seit, noch ein Hot Take, The Zone of Interest mit dabei habe. Und ich rede wirklich von der Machart des Films. Denn es geht um einen Film, Die Nickel Boys. Kommt nicht How You Remind Me vor, braucht auch gar nicht glauben, der die ganze Zeit aus der unmittelbaren Ich-Perspektive gedreht ist. Und ja, das haben wir schon mal in irgendwelchen schlechten Shootern und sowas wie Doom in einer kurzen Sequenz oder es gab mal so einen Film namens Hardcore oder sowas. Aber wir haben noch nie ein Drama, glaube ich, aus der Ich-Perspektive die ganze Zeit gesehen, was dadurch eigentlich das dramatische Erleben noch immersiver machen sollte. Und das macht dieser Film hier. Es ist ein Regiedebüt von einem Dokumentarfilmer namens Ramel Ross, der war für den Film ja auch für, ich glaube zumindest für den besten Film nominiert. Ich weiß nicht, ob er noch woanders nominiert war, aber krasses Ding als Einstand. Wir sind hier in den 60er Jahren in ärmlichen Verhältnissen in Tallahassee und lernen einen Jungen namens Elwood kennen, beziehungsweise lernen ihn nicht kennen, weil wir sind der Junge die ganze Zeit. Und der lebt dort sein normales, kleinbürgerliches Leben, hat ein paar Ambitionen und Träume, alles cool, wird allerdings dann irgendwann unschuldigerweise, muss man sagen, wegen eines Diebstahls, eines Autos verdächtig und kommt in eine Jugendanstalt, in die sogenannte Nickel Academy. Und nein, da haben nicht Nickelback erst, egal. Und ist dort auf jeden Fall plötzlich gezwungen, Strafarbeit zu verrichten, weil das ist jetzt nicht so eine Jugendanstalt, wie man sie sich heutzutage hier in gutbürgerlichen Verhältnissen vorstellt, sondern im Prinzip ist es die Hölle. Und dort lernt er einen gleichaltrigen Freund namens Turner kennen. Und da beginnt dann der Film mit der Perspektive auch immer wieder zwischen diesen beiden Jungs hin und her zu wechseln. Das beginnt meines Erachtens in einer Szene, wo die sich im Essenssaal kennenlernen, die komplett erst aus Elwoods Perspektive erzählt wird. Und dann sehen wir die gleiche Szene nochmal aus Turners Perspektive und sehen da das erste Mal Elwood. Das war schon cool gemacht. Und ja, wenn man an den Film unvoreingenommen rangeht, glaube ich, dass der Film schon, der ist schon sehenswert. Gerade durch diese Inszenierung. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und jetzt ist halt natürlich immer die Frage, und da kommen wir ja heute noch bei einem Beitrag hier, den wir heute besprechen, dazu, ob die Form immer den Inhalt auch so, dem Inhalt so gerecht werden kann. Weil rein von dieser filmemacherischen Sichtweise muss ich sagen, guckt den euch an. Der ist auf Prime Video, Und das ist schon alles sehr toll inszeniert und so clever. Und der spielt halt auch mit Zeitebenen, der Film, springt am Ende auch mehrfach durch verschiedene Perspektiven, wodurch sich dann noch neue Ebenen auftun und so weiter. Aber es ist halt ein ziemliches Drama, was viel schwere Themen wie Misshandlungen, Rassismus und Milieukritik und so weiter und Kriminalität in der USA in diesem Teil des Landes und so weiter behandelt und eben das eben sehr, sehr nahbar macht. Dadurch ist der Film sehr, sehr schwer. Er hat natürlich auch den Vorteil, dadurch, dass die Kamera immer aus dieser Perspektive erzählt wird, dass er nie so richtig explizit was zeigen muss, weil wer guckt da schon freiwillig hin? Aber es ist natürlich trotzdem, es kann halt, glaube ich, ist auch für viele trotzdem vielleicht sehr verstörend dadurch gerade. Deswegen meinte ich auch so ein bisschen Zone of Interest von diesem Verhältnis. Also nicht, dass der Film so gut wäre wie die Zone of Interest oder so wichtig wäre, aber er hat versucht, so was Ähnliches zu erreichen. Wisst ihr, dieses, du hörst es und du bist dabei, aber du zeigst es gar nicht. Und dadurch macht es sehr erlebbar, aber eben auch irgendwann sehr, sehr anstrengend. Und dadurch muss ich jetzt sagen, ich als Film Casual Watcher kann den Film nicht wirklich empfehlen, weil ich glaube, dass der vielen zu anstrengend oder zu langweilig ist. Oder eben auch, weil der einfach sich gar nicht darum bemüht, irgendwie, der ist ja gar nicht plot-convenient, ne? Der macht halt reelle Gespräche, reelle Situationen auf und springt dann immer wieder hin und her und dadurch bleiben halt viele Antworten, die man gern gehabt hätte, die ich gern gehabt hätte, einfach auf der Strecke. Und dadurch ist es am Ende des Tages ein sehr, sehr krasser Experimentalfilm, ne, den man sich aufgrund dieser Machart ruhig mal geben kann, aber es, wer kein Fable für diese Themen hat, und ich glaube, da gibt's hier noch mehr als Sandalenfilmfans, der wird das wahrscheinlich zu sperrig finden. Ich weiß nicht, Mo, du hast den doch, glaube ich, auch gesehen, oder?
Ich habe den auch gesehen, ja. Mhm. Ich stimme dir zu, der künstlerische Stil ist auf jeden Fall was, weswegen man den anmachen kann. Und wenn man sich dann cinephil irgendwie schimpft, dann sollte man da auch reingeguckt haben. Ich finde, der ist auch schwer anzusehen, nicht nur wegen der traurigen Wahrheiten, die er da erzählt, weil das basiert ja alles auf wahren Geschichten, wenn auch trotzdem fiktionalisiert. Aber also mein Hauptproblem war tatsächlich dieses, du wirst reingeworfen und du weißt erstmal nicht, dass du quasi Elwood bist, bis du ihn dann in der Reflexion siehst, später im Gespräch. Dann wird es noch komplizierter, weil Elwood getauscht wird und du hast die Sicht des anderen dann plötzlich. Das war mir alles ein bisschen zu viel am Ende. Und vor allem, der ist viel zu lang. Also mit 2 Stunden 20 ist das hier so Torture-Porn. Ich glaube, die lange Laufzeit soll so ein bisschen auch reflektieren, wenn die leiden, müssen wir auch alle leiden. Ich habe das Buch damals gelesen, das fand ich schon sehr gut. Ich hatte keine Idee, wie man das verfilmen könnte. So ist das auf jeden Fall ein Projekt, das für sich steht. Das Buch von Colson Whitehead ist auch wirklich, wirklich gut. Der steht auch voll hinter dem Film, das hat man ja auch nicht so oft. Und insofern denke ich, die haben schon genau das gemacht, was sie machen wollen. Und ich glaube, das ist ein Film, über den redet man trotzdem noch in zig Jahren. Der ist aber nichts für die Masse. Der ist ähnlich schwer zu ertragen, fand ich, wie auch die erste Verfilmung damals von den Underground Railroad, was ja auch auf einem Colson Whitehead Buch basiert, das ja auch ähnlich schweres Themen, ähnlich schwere Themen da so voranbringt.
Mich hat er sehr an Sleepers erinnert, das ist tatsächlich ein Lieblingsfilm von mir aus den 90ern mit. Also zu nicht.
Mich nicht.
Sleepers hat er eher die Rache-Thematik gehört,
aber ich kann das nicht. Ich habe diese Konstellation überhaupt nirgends gefühlt, gar nicht.
Diese Szenen in der Anstalt zumindest, die haben auf mich einen ähnlichen Impact gehabt. Und ich wollte das jetzt nur an der Stelle sagen, weil wer Sleepers gesehen hat, weiß, um was es da geht. Und er weiß jetzt auch ungefähr, um was es hier, in welche Richtung dieser Film gehen könnte. Nicht von der Machart her und sowas alles, ne? Sleepers ist ein Rachefilm. Aber ja, die Umstände, sagen wir es mal so.
Ja. Ich glaube, was ihm nicht gut bekommen ist, ist die Laufzeit und dass dieses Experiment für die Masse nicht tauglich ist. Das ist kein Film für die Masse. So einer landet auf Mubi und dann wird er wiederentdeckt und wiederentdeckt und wiederentdeckt. Ich glaube, so wird der Film dann immer noch ein paar Jahre dann auf jeden Fall Relevanz haben. ist aber echt keine leichte Kost. Da ja, bin ich ganz bei dir. Also
da hat Mo jetzt natürlich, ja, wollte ich gerade sagen, also damit ist er für mich praktisch gestorben. Ich habe bis eben noch gedacht, vielleicht könnte ich ja gucken, aber wenn er auf Mubi landet, also.
Ja, da nehme ich jetzt mal an, das weiß ich natürlich nicht. Ich glaube, nee, der ist ja jetzt schon auf Prime, ne? Aber das ist halt ein Nischenprodukt. Und wenn du wirklich eine andere, und das wollen wir ja, wir wollen ja andere Herangehensweisen und wir wollen ja, dass die Stories nicht immer dieses große Bubble-Fest sind, sondern dass wir auch gefordert werden. Das tut er. Er tut am Ende nicht genug für mich, aber das tut er auf jeden Fall. Und deswegen habe ich auch gesagt, das ist total fair, wenn man sagt, das ist ein Film, den muss man dieses Jahr, letztes Jahr gesehen haben.
Ja. Yes. Weil Stevens Mubi-Bilanz ist gut.
Ja, auf jeden Fall.
Vorhin verraten.
Also ich habe jetzt... Ja,
ne, genau wie wir alle... Für ja. 99 Cent sich 3 Monate gegönnt im Januar.
Nee, ich nicht.
Und ist jetzt.
Und ich bin jetzt schon bei exakt 0 Filmen, die ich geguckt habe.
Brillant. Brillant. Hat es dann trotzdem schon gestartet? Also ist jetzt abgelaufen oder hast jetzt schon die ganzen 14 Mücken bezahlt oder bist du noch in dem Bereich?
Nö, also.
Du hast noch 2 Monate Zeit, alles nachzuholen, ne?
Einen Monat, glaube ich, maximal, ne? Ich weiß nicht mehr genau, wann ich das gemacht habe. Ich hoffe ja, dass vor zumindest noch mal eine Mail kommt, die mir das ankündigt. Die sind doch da bestimmt.
Die macht das dann wie früher bei den Hausaufgaben, ne, oder bei den Aufsätzen, so die man da machen muss zu Hause, so am Vorabend. Kribbelt er sich dann vier Meisterwerke.
Meinst du, Steven war so einer? Ich glaube nicht.
Weiß ich nicht.
Nee, ich glaube nicht.
Also ich war nicht derjenige, der die Hausarbeit irgendwie eine Minute vor Abgabeschluss in den Briefkasten geworfen hat. Ich war das ein oder andere Mal schon relativ spät dran. Und manchmal habe ich es auch eher geschafft, aber im Großen und Ganzen...
Ich habe immer früh im Bus gelernt. Und weil mir irgendein Kumpel gesagt hat, ey, weißt du, wenn du es kurz vorher lernst, dann ist es noch richtig frisch im Kopf, dann vergisst du es auch nicht.
Ja, klar. Das ist doch was dran. Für das langfristige Lernen super, wie wir alle wissen.
Gut, langfristiges Lernen, wer hat das jemals gebraucht?
Ja, nachdem ich euch jetzt hier
paradiesische in paradiesische so Zustände sind das.
Dann machst du halt die Überleitung, finde ich auch gut. Paradise, toll. Habe ich geguckt.
Muss ja irgendwas beitragen, ich habe es ja nicht gesehen.
Ja, ich mache, keine Ahnung, also... Boah, ist nicht leicht darüber zu reden, weil das ist eine dieser Serien, das ist so wie Silo. Ne? Ich werde es aber ein bisschen drumherum tanzen, weil die Serie viele Sachen, ich habe mir nämlich heute nochmal den Trailer reingezogen, zum Glück viele Sachen der Prämisse im Trailer schon offenbart und ich sage, alles was im Trailer ist, darüber darf ich reden. Ist eine neue Serie, jetzt auf Disney Plus seit dem 3.3. vollständig draußen. Also eigentlich eine Fox-Produktion, findet ihr aber unter Star, ihr kennt das Spiel. Ich würde sagen, das ist eine Mischung aus Drama, Thriller und Dystopie-Serie und ganz viel Mystery. Also irgendwas, ne, man kann jetzt davon ausgehen, ist auf jeden Fall in unserer Welt passiert. Was es ist, könnt ihr, ne, kommt ihr eh nicht drauf so richtig. Also beziehungsweise was es am Ende ist, ist unspektakulär, aber was, egal, ich verstricke mich jetzt schon, seht ihr. Hier wird das aber in der Runde, und da bin ich mir sicher, allen gefallen, weil es hat schon... Also so Fans von Last of Us, Fallout oder meinetwegen auch Lost. Weiß nicht, habe ich nicht zu Ende geguckt, aber so von vielen Vibes würde ich schon sagen, kann das schon gefallen. So, Einstieg in die Geschichte. Wir lernen Xavier Collins kennen. Der ist im Secret Service, in einer leitenden Funktion. Weiß ich nicht, ob er Chef ist, glaube nicht. Und beschützt auf jeden Fall dementsprechend den Präsidenten der USA. Und er hat auch ein sehr inniges Verhältnis zu eben diesem Präsidenten. Und wir merken recht schnell, dass das an einer bestimmten Stelle in der Vergangenheit, weil irgendwas passiert ist, was wir jetzt noch nicht wissen, gestört wurde. Ja, im Laufe der Serie stellt sich das dann heraus. Und im Ausgangspunkt dieser Serie ist, dass der Präsident tot aufgefunden wird. Das kann ich zum Glück sagen, weil das sieht man im Trailer. Ist im Prinzip die erste Situation dieser Serie. Und mitten in sein, und zwar nicht irgendwo, sondern mitten im Oval Office, in seinem privaten Zimmer im Weißen Haus. Und da kommen natürlich sofort Fragen auf. Was ist passiert? Wer war es? Was ist das Motiv? Und so weiter. Und dann durchleben wir erstmal so eine Situation. Was passiert eigentlich, wenn der Präsident tot gefunden wird? Also da gibt es dann halt noch so einen gewissen Zeitraum, wo man noch nicht die Presse oder die anderen Kollegen und sowas interviewen muss, sondern erstmal auf Spurensuche gehen kann. Also das fand ich schon mal sehr interessant, aber muss ich jetzt nicht vertiefen. Was ich auch sagen kann, ist, dass wir gar nicht in Washington sind, sondern an einem paradiesischen Kopie davon. Und man als Zuschauer erstmal entschlüsseln muss, was ist hier eigentlich echt oder liegt da irgendwas, ist das eine Paralleluniversum, träumen alle oder warum, was ist das, warum ist das alles so komisch hier, so, ne? Und da will ich auch nicht zu viel spoilern, ich sag nur, ein bisschen kann man sich ja denken, in welche Richtung es geht, und das endgültige Szenario wird bereits am Ende der ersten Folge gelüftet und ab da an war ich voll drin. Das wird alles nacheinander entblättert, jede Folge ist anders aufgebaut, hat eine andere Figur im Zentrum, spielt zu einer anderen Zeit, so ein Puzzleteilprinzip, viele Flashbacks und so weiter. Die Figuren wechseln dadurch eben auch ständig zwischen Sympathie und Antipathie, weil wir zum Beispiel arschige Figuren in einer Phase kennenlernen, wo sie noch nett waren, oder umgedreht. Und es kommen halt auch dadurch ständig neue Ebenen und Charaktere dazu, um dieser eigentlich recht leicht verständlichen Situation einen ganz komplexen Rahmen zu verleihen. Und das hat mir großen Spaß gemacht, weil erst im Nachhinein entfalten sich dann diese ganzen Sachen, die man so fast beiläufig etabliert bekommen hat oder so unbedeutende Kleinigkeiten aus Folgen, wo man sagt, ah, wo man hier den Leonardo DiCaprio aus Once Upon a Time Hollywood macht. Ah, hast du gesehen? Deswegen. So, und das macht super viel Spaß, weil gerade wer auf Twist steht, ja, Steven, da, ich weiß, da kriegst du schon, muss ich schon mal kurz anders hinsetzen, das ist deine Serie, weil... Das
vor allen Dingen, weil ja die Hauptrolle Sterling K. Brown ist, das hättest du als erstes sagen müssen, da ja, war Steven ja schon dabei.
Wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich das zum Schluss gesagt. Ich
wollte mir die Darstellerleistung gerade noch für das Ende als großes Finale behalten, aber danke Berg, du scheinst mir das halt heute ein bisschen schwerer zu machen. Das ist halt so, wenn man hier die Trash-Perlen mitbringt, ich weiß, dann muss man die guten Sachen halt hier immer torpedieren. Allerdings, ganz kurz noch, die Handlung braucht ein bisschen Zeit, um sich zu entfalten. Das ist nicht, dass das langweilig ist, aber man trübt schon erstmal ein bisschen man fischt schon erstmal
im Fischen. Man trübt schon erstmal im Fischen, ja, ja.
Ich hab's nicht zu Ende gebracht, ja, ja. Und das gipfelt allerdings dann, sowas macht der Sieben ja auch gerne, in einer vorletzten Folge, genannt Der Tag. Das ist eine der spannendsten Folgen, die ich seit langem gesehen habe. Ich sag nicht aller Zeiten, bla 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 bla, aber in diesem Kontext auch. Ich konnte nicht Pause gehen, ich habe mir fast eingenässt. Die hat nicht umsonst eine 9,6 auf IMDb und gehört damit zur aktuellen Weltspitze der besten Serienepisoden, finde ich vollkommen zu Recht. Und als letztes noch, ja, neben den geilen Schauspielern, der Soundtrack ist mega gut. Du hast am Ende jeder Folge einen großen Song der Popkultur, sowas wie Another Day in Paradise oder Every Rose Has Its Thorn zum Beispiel. Und die werden in so melancholischer Pianoform dargeboten. Das ist so ein bisschen wie Never Let Me Down Again von Last of Us das auch gemacht hat. Bloß am Ende jeder Folge ein spezifischer Song, der zu der Situation passt. Finde ich geil. Der Soundtrack ist auch auf Spotify. Ja, und wie gesagt, die Schauspielleistung, also zu Sterling K. Brown muss man an sich nichts mehr sagen. Bloß kann ich noch sagen, dass ich dass es für mich das Beste war bisher, wo ich ihn erleben durfte, weil der ist irgendwie so kurz vorm Platzen die ganze Zeit. Total traumatisiert, aber eben auch so eine, auch so eine Maschine. Also es gibt halt Situationen, wo du einfach Schiss vor dem hast. So, dann hast du James Marsden, ja, wir kennen ihn alle noch als Cyclops, Rest in Peace, der, den Präsidenten spielt, dann denkst du am Anfang, oh Gott, nein, nicht so eine Art von Präsident. Dann denkst du dir, ach, so eine Art von Präsident. Super Sympathieträger, aber der entwickelt sich auch. In Flashbacks natürlich, das habe ich jetzt schon vorweggenommen. Und meine Lieblingsfigur ist allerdings Julianne Nichols, die hier quasi die Antagonistin spielt. Sinatra, die ist quasi ist nicht wirklich eine Antagonistin, sie ist aber die reichste Frau, beziehungsweise die Hauptentscheidungsträgerin im Bunker und Milliardärin und eben Verwalterin und sowas und spielt halt ein anderes Spiel, als die meisten dort wollen. Und das ist sozusagen das, was ich euch dazu sagen kann. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt alle angefixt habe und hoffe nicht, dass Mo, der sich das jetzt extra noch reingeprügelt hat, um mir mitreden zu können, mir das jetzt alles wieder madig macht.
Mo ist auch gefürchtet. Mo ist gefürchtet.
Nee, also fangen wir mal mit dem Negativen an, mit dem bisschen Negativen, was diese Serie hat. Sie erzählt uns etwas in 8 Folgen, was man in 6 erzählen kann. Denn da ist immer noch viel Luft drin mit Szenen, die im Moment noch keinen Sinn machen und dann auch ein bisschen nerven. Nehmen wir jetzt einfach mal hin. Was mich ein bisschen geärgert hat, ist Folge 4, weil sie benutzen schon so die eine oder andere Trope, die wir halt kennen. Der einzige Typ, der weiß, was los ist und der sagt, ich will reden, macht es nicht in dem Moment, in dem sich die beiden Menschen gegenüberstehen, sondern sagt, nö, wir treffen uns morgen auf eine Brause und dann erzähle ich dir das. Und natürlich nippelt der dann abends ab. Das kommt mit so großen Füßen und Schatten daher, dass ich da einfach saß und sage, nee, das ist echt dumm. Also für den Teil, dass wir so lange darauf gewartet haben, dass sowas passiert und das war so clever, ist das einfach zu dumm. Das hat mich echt geärgert. Also schneidet das, 6 Folgen, zipp und zapp. Was mich auch geärgert hat, ist, da ist ja diese eine, ich nenne sie jetzt mal die IT-Tante, ne, damit wir hier außerhalb der Spoiler bleiben. Wenn die eine IT-Tante die wichtigste Person ist, und das sehen wir, dass sie das ist, dann macht sie einen ganzen Haufen dumme Dinge. Und sowas ärgert mich, wenn der Rest so clever ist. Denn es ist tatsächlich so, dass dann Folge 7 so ein richtig geiler Hingucker ist und Folge 8 macht das Ganze richtig rund. Also das Finale ist eine Bombe, es ist wirklich, wirklich gut. Und Folge 7 drückt dazu dann auch noch ein paar Knöpfchen, die wir alle kennen, dass wir sagen,
so, ne? Die ist auch komplett, aber, das wollte ich noch kurz sagen, jede Folge ist halt auch anders inszeniert. Folge 7 ist komplett Handheld, wirst in so eine Situation geworfen und das ist sehr klaustrophobisch.
Finde ich cool. Ja. Ich kann auch gar nicht so richtig ins Detail gehen, warum mich das mit dieser IT-Tante so nervt, aber es ist halt einfach so, werden ein paar Sachen benutzt, die sind dumm. Die machen dann für jemanden, der viel guckt, so wie uns, und für jemanden, der dann eben solche Sachen wie Wayward Pines damals, Twin Peaks, Lost, all diese Mysterien-Sachen gesehen, da kommen so ein paar Sachen schon, das weißt du. Also eine Sache, ja.
Ich weiß sogar, was du meinst.
Wenn wir das erste Mal in die Bücherei gehen, dann sitzt du da schon und, ja, genau, Plot Convenient habe ich mir ja auch noch notiert. Ansonsten habe ich nichts zu meckern. Ich habe die acht Folgen da genossen. Was mich natürlich wieder traurig stimmt, ist, dass das eine Bombenserie ist, die weitergeführt wird. Das kann gut sein, kann auch schlecht sein, das wissen wir auch alle.
Zumindest ist es aber schon angekündigt, Staffel 2 ist in Produktion.
Genau, also es kann ja sein, dass wir wollen Staffel 2, weil wir wissen wollen, was jetzt passiert. Das kann aber auch sowas immer kaputt machen, denn Staffel 2 hat ja den Task, etwas ganz Bestimmtes zu tun, und das kann ganz schnell nach hinten losgehen, weil wir das alles schon gesehen haben dann. Aber wir brauchen ja jetzt nicht über Staffel 2 meckern. Staffel 1 ist auf jeden Fall, Steven, das ist was für dich. Das wirst du, du mögen.
Es braucht ihr mir gar nicht pitchen. Ich wollte es ja sowieso schon von Anfang an sehen, wobei ich sagen muss, dass tatsächlich der Trailer mir überhaupt gar nicht das Bild vermittelt hat von der Serie, das ihr jetzt geschildert habt. Und das ist jetzt aber in dem Fall, finde ich,
das ist sehr gut.
Das
ist gut.
Jein. Aber es ist, hätte ich gewusst, dass die Serie so ist, wie ihr sie schildert, hätte ich sie schon eher geschaut. Für mich sah das so aus wie, ja, sieht interessant aus, würde ich auch mir irgendwann mal angucken. Und ich habe es dann jetzt nach vorne ziehen wollen, auch als du dann angefangen hast, drüber zu reden und auch so darüber geschwärmt hast. Und dann habe ich mich erstmal für eine andere Serie entschieden, die etwas kürzer war und heute hier auch mit in der Folge besprochen wird, damit ich die halt durchbekomme für heute und damit wir drüber reden können. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wenn wir hier heute nicht überziehen, werde ich nachher die erste Folge schauen, weil jetzt habe ich richtig Bock. Also es ist ja so,
ja, das ist doch klar. Das ist so bescheuert, ne? Eigentlich schimpfen wir immer über Trailer, die zu viel verraten. Und hier ist es halt so, dass der Trailer, ich dachte auch, es ist eine Agentenserie. Das ist so, ne, hier White House Down quasi, bloß ein bisschen mit 24-Vibes. Und deswegen habe ich halt auch sehr lange gewartet. Und tatsächlich, die Kritiken haben mich erst dazu gebracht, mal reinzugucken. Und dann dachten wir so nach der ersten Folge, wow, okay, das habe ich jetzt nicht gedacht.
Du darfst halt wirklich nicht, also lass dich fallen wie damals bei Lost, Steven. Ne, weil das habe ich auch gemacht, denn nichts hier ist logisch. Und das hat den Mo wirklich, wirklich viel Arbeit gekostet und Paula ist ausgestiegen. Paula konnte es nicht. Ihr Ingenieur-Brain hat gesagt,
Mo, ich habe vorhin Uzumaki besprochen. Also ich bin jetzt erstmal bulletproof, was das angeht.
Steven Sion ist eine Spirale.
Genau, guck das mal. Und der Berg wird das auch noch mal gucken, weil das ist bestimmt spannend und vielleicht machen wir noch mal irgendwann in einem halben Jahr ein Spoiler-Special.
Ich wollte gerade sagen, wir sollten mal so ein Spoiler-Special machen, dann nehmen wir dann Silo mit rein, das und all die ganzen Sachen, über die wir nie reden durften.
Ja.
Reden wir mal nur über die Enden. Ja.
Ja. Silo sind wir jetzt auch bald mit der zweiten Staffel durch, also von daher können wir das angehen.
Und am Tag danach denkst du dir, oh Mensch, ich habe gar keine Migräne mehr. Weil wirklich alles, was da so dich blockiert hat im Kopf, ist weg.
Ja.
Auf einmal.
Du wirst dich noch freuen, wenn das Ende von Severance Staffel 2 erreicht hast.
Oh Gott, ich hab Angst. ich habe das wirklich feststellen müssen, dass die erste Staffel beim zweiten Mal gucken.
Nee, jetzt machen wir nicht so Ted.
Warte mal, nee, ich will eigentlich nur ein Ding sagen, dass das so viel besser ist beim zweiten Mal gucken, weil du schon weißt, dass es sich nicht auflöst. Das ist wirklich was mir die erste Staffel ein kleines bisschen verhagelt hat. Das hat mindestens einen Punkt bedeutet, den ich abgezogen habe, dass das so offen ist. Ich hoffe nicht, dass sie es bei der zweiten machen.
Vor allem, mal gucken. Sind ja gute Cliffhanger, sind ja Kunst. Eigentlich ist es so schlimm, dass uns dass du musst darauf hinarbeiten, einen guten Cliffhanger zu machen, der dich wirklich vom Kopf stößt, aber das fickt dich aber trotzdem so ab, dass du dann trotzdem manchmal down wärst. Eigentlich so, ne? Ja, merkwürdig.
Das ist wie damals, was heißt damals hier bei From Staffel 2, der Cliffhanger am Ende, den fand ich super. Oder natürlich, habe ich glaube ich auch schon gefühlte 10-mal erwähnt, der Cliffhanger von Staffel 3 von Lost ist für mich halt einfach einer der besten aller Zeiten. Also der hat mich damals so weggeballert, und das ist Kunst, wie du sagst, und das macht halt einfach Lust und Frust gleichzeitig.
Also ich meinte eigentlich den Film mit Sylvester Stallone, aber mach weiter, Berg.
Ja, mein Gott.
Das ist ein Kunstwerk.
Man kann nicht alles haben.
Kunst ist ein gutes Stichwort, denn ich habe in der Sneak einen Film gesehen, einen deutschen Film, und der handelt von Kunst. Der heißt Die Akademie, und die titelgebende Akademie ist die Akademie der Bildenden Künste in München. Und wir verfolgen ein junges Mädchen, die auf diese Uni geht, um dort bei einem angesehenen Professor, Dozenten für Malerei halt eben Malerei zu studieren. Und das Typische, was wir so kennen, die kommt da halt hin, wird natürlich erstmal von den etablierten Studenten irgendwie so beäugt, so ja, komm hier erstmal durch die Probezeit und wirst du schon sehen, dass du hier das nicht hinkriegst und sowas, und naja, du glaubst, du hast Talent, du kannst gar nichts und so. Das ist so diese typische Sache. Ihr wisst, ich habe auch doch durchaus eine Schwäche für Kunst. Und ich war ja damals sehr, sehr, sehr begeistert von diesem Film Inside, Kunst bleibt für immer, mit Willem Dafoe. Den fand ich absolut großartig, und deswegen kann ich mich mit Filmen, die sich damit auseinandersetzen, gut identifizieren. Weil ich finde, das Faszinierende an Kunst ist ja auch, ob sich die Kunst jetzt erschließt oder nicht, spielt nicht mal immer eine Rolle dafür, dass du sie gut findest. Weil manchmal ist auch einfach dieses Mysterium, dass du nicht greifen kannst, was spricht mich an oder was spricht mich nicht an. Und der Film, der lotet das, finde ich, ganz gut aus. Es ist kein überragend guter Film. Ich habe dem, eine ganz stabile Punktzahl gegeben, irgendwas um die 7 rum, weil ich den schon interessant fand. Der ist ziemlich breit aufgestellt. Du hast halt die verschiedensten Arten von Kunst erstmal in dem Film dargestellt, und du hast auch ganz verschiedene Arten von Künstlern. Es gibt die Kommerzkünstler, die sagen, ich habe einmal ein geiles Motiv gehabt, was gefeiert wurde, und meine restliche Karriere besteht aus diesem Motiv in verschiedenen Variationen. Das hast du. Du hast aber auch Leute, die wirklich versuchen, mit Kunst irgendwie was Emotionales auszudrücken oder sich auszudrücken. Dann hast du Leute, die eben technisch sehr, sehr gut sind, dafür aber denen das Herz irgendwie fehlt. Du hast wirklich die ganze Bandbreite. Du hast auch so Tabubrüche. Du hast da halt Dozenten, die einfach irgendwie gefeierte Künstler mal waren und sich jetzt dort alles leisten können. Also es gibt zum Beispiel einen Dozenten, das ist ein absolutes Arschloch, da sind auch regelmäßig Proteste, dass der weg soll aus dieser Uni, weil der halt einfach nicht tragbar ist. Da gibt's eine Szene, da ist ein Student, der hat echt gute Bilder gemalt, und er lobt ihn vor der Klasse, was er eigentlich nie macht. Und dann geht er zu dem hin und macht sich einen Hosenstall auf und sagt, lutsch mir jetzt ein, und will ihn damit provozieren, und als er dann halt rausgeht, sagt er halt, ja, muss er aber aushalten können. Also so ganz komische Methoden und sowas. Aber das gehört, glaube ich, irgendwie alles zu dieser Exzentrik, die Kunst haben kann, auch irgendwo dazu. Das macht der Film ganz gut. Nun ist er natürlich aber auch irgendwo deutsch. Das merkt man halt auch wieder an jeder Stelle. Das ist manchmal so ein bisschen gekünstelte, steife Dialoge sind manchmal so ein bisschen steif. Und du merkst auch, okay, hätte alles so ein bisschen runter sein können. Wie gesagt, der Aspekt der Kunst selbst, den fand ich ganz gut eingefangen. Auch die verschiedenen Werke, die in diesem Film eine Rolle spielen, ne? Sowohl Skulpturen als auch Street Art oder Malerei oder was auch immer. Das ist schon ganz gut. Kann man sich also mal angucken. Ich würde dafür nicht ins Kino gehen. Ich war zwar im Kino, aber nicht extra dafür, sondern es war halt einfach ein Sneakfilm. Aber wenn der mal irgendwo auf dem Streamer ist und man so ein bisschen was für Kunst übrig hat, kann man da einfach mal reingucken und schauen, ob das was für einen ist. Ich fand Die Akademie ganz gut. Doch.
Dann warten wir noch ein bisschen.
Ja.
Ja.
Ja, das ist, die Emotionen überschlagen sich gerade hier. Also,
ja, also der hat halt dieses Problem, das Akademische in der Kunststudium darzustellen, ist, glaube ich, schwierig. Wenn man sich damit so ein bisschen auseinandersetzt, wirken viele Sachen einfach so aufgesetzt und so überzogen und dass dann irgendwelche neureichen Heinis immer gleich kommen und sich jemanden frisch von der Akademie schnappen und sagen, mal mir mal ein Bild, weil in 10 Jahren bist du vielleicht die nächste Jenny Brusinski. So ungefähr stelle ich mir das hier vor. Das wird sehr oft und gerne verwertet, aber ich habe da schon Bock drauf, den zu gucken. Aber wie gesagt, im Kino genauso, ja. Ich werde es genauso machen, wie du gesagt hast. Deine 7 ist natürlich schon sehr nett von dir. Also eine 7 ist schon, eine 7 ist bei, wäre bei mir ein Film, zu dem ich immer wieder zurückkehre.
Nee, das ist nicht so meine Definition, aber wenn das interessiert, wir haben mal eine Folge gemacht über, was bei uns die Nummern bedeuten würden, wenn wir sie vergeben. Ich fand das gut, weil ich mag das, wenn ich nicht mit allen mitgehe bei Kunst, mag ich trotzdem, dass es was mit mir macht. So, und das kann der Film schon, weil der einfach diese Bandbreite bietet. Das finde ich gut. Witzigerweise, das, was du gerade beschrieben hast, wird auch thematisiert. Also die wird halt einfach zwischendurch mal von irgendeiner neureichen Tusse angefragt und da kriegt sie das vermittelt, sie soll doch mal dahin und soll ein Familienporträt für diese Familie zeichnen. Und Auftragsarbeit. Mhm. Fällt damit tierisch auf die Schnauze. Und das ist dann auch ein Thema. Das ist schon gut.
Ist ein cleverer Schachzug. Also wenn man jemanden kennenlernen, von dem man meint, der könnte was werden, aber dann, ich würde jetzt nicht unbedingt mit dem Porträt gehen, weil wenn die dann anfängt, kubistisch zu malen, siehst du da aus wie so ein Quadratlauch. Also wie Steven quasi.
Ein Quadratlauch ist auch schön. Naja, prima.
Gut. Jetzt aber.
So, Steven, willst du uns nochmal von der melodramatischen Geschichte erzählen, weshalb du noch nicht Paradise anfangen konntest?
Naja, die Auswahl schwankte halt zwischen Paradise und zwischen Adolescence und Mo hat halt in den Chat geschrieben, hier geile Serie, das Ding, das Rock, das wird bei einigen auf den besten Listen des Jahres landen und dann noch der Fakt dazu, dass es halt nur 4 Folgen waren, die ich noch schnell weggucken konnte vor der heutigen Folge und dann habe ich die erste Folge angemacht. Und es geht los. Wir sehen ein Polizeiauto, wo zwei Kollegen drin sitzen. Also einmal der männliche Inspektor und seine Kollegin. Und die kriegen dann einen Funkspruch, dass irgendwo was passiert ist. Und die greifen ein. Und die Kamera ist die ganze Zeit mit am Start. Und dann fahren die das Stück der Straße runter, gehen in ein Haus und ziehen dort einen 13-Jährigen raus, der jemanden ermordet haben soll. Die ganze Zeit ist die Kamera am Start und ich habe dann schon nach 2-3 Minuten gedacht, was passiert hier? Also ich wusste gar nicht, worum es ging. Ich habe die einfach angemacht, die Serie. Und ich bin sofort drin gewesen und nach 2-3 Minuten habe ich mich gefragt, ist das hier gerade eine richtig schöne Plansequenz und wie lange geht die noch? Und geht die etwas länger? Ja, habe ich mich dann bis zum Ende der Folge gefragt, denn die komplette Folge war ein One-Shot. Und was das in mir ausgelöst hat, das ist echt schwer in Worte zu fassen, weil ich einfach 60 Minuten komplett in den Sitz gedrückt wurde, weil das so intensiv war. Es war so geil gespielt. Man hat diesen ganzen Ablauf und Prozess der Festnahme eines Minderjährigen von dem Elternhaus, Überführung ins Polizeirevier bis zur ersten Kontaktaufnahme mit dem gesetzlich verordneten Strafverteidiger. All das kriegt man dort und man ist mittendrin. Und das ist der Hammer. Also das ist einfach direkt am Puls dieser Arbeit zu sein und das halt mitzuerleben. Von allen Seiten, sowohl von der Familie, was die dort erleidet, wie auch die Ermittler immer wieder hin und her gerissen sind zwischen dieser wirklich sehr extremen Situation, wie die dort halt auch ihre Emotionen ausbalancieren müssen und auch immer mal zwischendurch durchatmen müssen. All das wird eingefangen. Und Sandro, der hat es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet und die Frage schon aufgeworfen, ist es immer gut, künstlerisch was zu machen, was vielleicht irgendwie toll ist, wie hier in One-Shot und man fragt sich mehr als nur einmal, wie die verdammt normal das gedreht haben. Oder ob man hier vielleicht dann auch was das Ganze hätte anders inszenieren können. Und ich kann für mich die Frage auf jeden Fall schon mal jetzt beantworten und sage, dass alle vier Folgen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten spielen und auch komplett unterschiedliche Szenarien und Szenen einfangen, alle absolut davon profitiert haben. Und all das, was ich für die erste Folge gesagt habe, gilt auch für all die anderen, die kommen. Ich will gar nicht anfangen, von der dritten Folge zu sprechen, wo wirklich ein 13-Jähriger dort in einem Kammerspiel mit einer Psychologin was darbietet, was wirklich absolut oberkrass ist an schauspielerischer Leistung. Und ja, also ihr merkt, ich komme aus dem Staunen, aus den Jubeln, aus dem, was diese Serie mit mir gemacht habe, gar nicht raus. Ich saß auch nach dem Abspann, nach der letzten Szene der vierten Folge auch noch länger da, musste das alles erstmal sacken lassen. Ich finde, das ist eine der besten Serien der letzten Jahre. Und die ist für mich schon, wie Mo das prophezeit hat, jetzt schon absolut safe unter den Top 3. Ich würde sogar bezweifeln, dass sie jemand vom Thron stoßen kann. Aber da weiß ich ja nicht, was da noch so kommt. Aber das ist wirklich für mich so eine Serie, die kommt aus dem Nichts und hat alles weggebrezelt, was da ist. So.
Zack, da hast du. Nimm das! Also, wenn für jede.
Wer soll das jetzt nehmen, Mo? Also, glaubst du, irgendjemand ist hier einer anderen Meinung?
Ich hoffe nicht. Also, wenn ich plädiere auch dazu, den Gott-Titel von Joe Pesci an Stephen Graham zu geben, weil der Mann liefert ab und das ist immer dieses unscheinbare Abliefern. Das ist der, den kennt jeder. Seit er in Snatch dabei Snatch, war, ne?
Genau, ja.
Hat er abgeliefert. Er war großartig in Band of Brothers. Er war also auch in kleinen Rollen wie bei wie hieß das damals? Gangs of New York war er dabei. Wenn er mit großen Leuten spielt, war sogar bei Flucht der Karibik dabei. Mir wirklich ans Herz gewachsen, das erste Mal ist er mit This is England, das ist eine Serie, die habt ihr alle nicht gesehen, das kann ich auch verstehen, aber das ist eine brillante englische Serie, in der er eine größere Rolle hatte und wo er das erste Mal auch nominiert wurde als bester Nebendarsteller und ich finde den einfach richtig geil. Und was der hier abliefert in Folge 1 und Folge 4, also gerade in Folge 1 gibt es diese Interview-Szene, die beiden Cops mit Vater, Sohn und Anwalt in dem Raum. Geschlossener Raum und ganz normal, das haben wir schon zigtausend Mal gesehen. Leute werden befragt, da sitzt der Anwalt, hat dem Jungen beigebracht, sag einfach no comment, wenn du nicht sicher bist. Wir sagen dir schon, was du sagen kannst. Und wie Stephen Graham, selbst, da müsst ihr mal wirklich, wenn ihr euch das anguckt, müsst ihr darauf achten, selbst wenn die Kamera gar nicht auf ihn ist, wie der aber schauspielert mit den Augen, weil der Schauspieler so, dass er das gerade, was er da hört, zum ersten Mal hört. Und das nimmst du ihm hundertprozentig ab. Und was er hört, ist einfach so erschütternd an einigen Teilen, dass du siehst ihn da auseinanderfließen. Und was Owen Cooper hier als 13-jähriger Jamie Miller macht, ist atemberaubend.
Der kriegt also, Jamie.
Also, ich weiß nicht genau, warum wir ständig mit diesen miserablen Görn gepiesackt werden, die nicht schauspielern können. Der Typ müsste eigentlich jetzt schon alle Preise kriegen. Ich hoffe, er kriegt einen Anteil der Preise, nicht alles, macht den Jungen bloß nicht kaputt und setzt den danach in das falsche Franchise, weil der ist einfach, du willst dem die ganze Zeit zugucken, dazu dann Folge 3, das ist Owen Cooper. Also er ist da noch mit anderen Leuten im Raum, aber spielt keine Rolle. Es ist einfach nur der Junge, wie der Schauspieler. Also die beiden, Stephen Graham und Owen Cooper, sind mir einfach so ans Herz gewachsen und die Serie ist mit ihren vier Folgen komplett ausreichend, weil sie eine ganz wichtige Sache richtig macht. Es geht um ein tragisches Ereignis und es geht halt um diesen Ripple-Effekt. Was macht das? Wo geht das hin? Wie setzt sich das zusammen? Jeder Nebencharakter ist interessant. Jeder Nebencharakter, also auch der Cop, der versucht, das Rätsel hier zu lösen, quasi Ashley Walters, hat so eine tolle Szene mit seinem eigenen Sohn. Der Cop muss halt an der Schule von dem Jamie Miller ermitteln und hat dann mit seinem Sohn so einen Dialog. Man merkt, dass da irgendwas Angespanntes in der Luft ist und der Junge nimmt ihn aber, holt ihn ab und erklärt ihm quasi, wie funktioniert die Welt der Kids. Ja, wie lesen sich Emojis? Habe ich das erste Mal drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ne, also das ist der Hammer. So, ich habe das im Original geguckt. Ich liebe ja, dass Stephen Graham einen Fick darauf gibt, wie der klingt. Das ist so geil. Das ist der alte Scouser. Das ist, nee, der ist aus Liverpool. Das ist der ist Kirkby Merseyside, England. So spricht der, der verstellt sich da nicht. Das ist so geil. In einem Interview wurde er mal gefragt, ob er das macht, damit die Leute nicht vergessen oder damit er nicht vergisst, wo er herkommt. Dass er aus der Arbeiterklasse kommt, dass er nicht aus der Familie kommt, wo alle schon immer geschauspielert haben oder sowas. Und er sagt, ich weiß das gar nicht oder so. Es hat bisher noch keiner von mir gewollt, dass ich meinen Ton ändere. Es gibt Varianten, wo er ein bisschen sanfter ist, aber hier kann er einfach reden, wie er redet. Und ich liebe das. Ist natürlich für jemanden, der nicht permanent Englisch hört und vor allem mit Akzent, ist das zum Teil schwierig zu verstehen, ne? Aber ich liebe den Mann. Also, und die Serie ist auf jeden Fall die safe unter den Top 10 und wahrscheinlich ziemlich, ziemlich weit oben.
Na, vor allem in deiner Beweihräucherung zu Recht von Stephen Graham hast du ja ganz unterschlagen, dass er das Ding hier mitgeschrieben und produziert hat.
Ja.
Das ist schon beeindruckend. Und jetzt nochmal vielleicht anfangend bei der Inszenierung, weil das ist ja an sich schon Highlight als solches. Ich fange gerade die ganze Zeit an, auf YouTube Dokumentationen darüber zu schauen, wie sie die Kameras auf dem Auto geben, dann von dem Auto runternehmen, durchs Auto durchreichen, an eine Drohne hängen und die Drohne landet dann, niemand nimmt sie wieder ab. Teilweise Statisten, gerade in der zweiten Folge, wo ich mir auch mal rausgesucht habe, 320 Teenager haben dort gespielt, 50 Erwachsene. Und zwischendurch sind Teile der Erwachsenen eben auch Kameraleute gewesen, weil man durchlaufen musste. Die mussten sich zwischendurch umziehen, sind vom Kameramann plötzlich zum Statisten geworden und dann wieder. Also das ist unglaublich. Vor allem, weil man ja auch, das Krasse ist ja, wann ist diese Entscheidung gefallen? Das würde mich mal interessieren. Soweit bin ich in meiner Recherche noch nicht. Wollte man von Anfang an eine Geschichte auf diese Art und Weise erzählen? Oder hat man sich hingesetzt und gesagt, diese Geschichte können wir nur auf diese Art und Weise erzählen? Es ist auf jeden Fall unglaublich beklemmend und jede Folge ist trotzdem so abwechslungsreich. Die erste ist halt wirklich, na, das am ehesten, wie ich Folge 7 von Paradise besprochen hatte. Du hast nicht eine zentrale Figur, sondern die Kamera rennt mit dem Zuschauer wie wild durch das Haus und dann durch das Polizeirevier und übernimmt immer mal wieder andere Figuren, die plötzlich in Aktion sind. Und gipfelt dann eben in dieser Verhörszene. Und ich muss sagen, die letzte Szene der ersten Folge war auch, fand ich, die emotionalste. Das war so krass gespielt. Die zweite Folge ist wieder ganz anders, weil das diese Abartigkeit in so einer Highschool zeigt. Oder, weiß ich nicht, Highschool heißt das dort nicht, aber Schule halt. Mhm. Mit den Lehrern, wie die Schüler sich alle verhalten, wenn dieses Thema plötzlich die Runde macht und dort die Polizei dasteht. Du denkst dir nur, ich würde die alle echt am liebsten, ne? Egal. Was man dazu noch sagen muss, es geht ja um, vielleicht für Berg jetzt oder für die Leute, die es da draußen hören, es geht schon um einen konkreten Mord, ne? Also Mord an einer Schülerin, ne? Und das ist natürlich, dann stellt euch, vielleicht haben es einige von euch erlebt, wenn man einen Unfall oder auch sowas Schlimmes passiert ist in der Schule, was dann passiert mit den Leuten, die dort wohnen, in so einem kleinen Städtchen und diese ganze gesellschaftliche, psychologische Aspekt, der wird dann erst später in Folge 4 aufgerollt und Folge 3 ist eben nur dieses Verhör von der Psychologin.
Erin Doherty.
Da ist es, in diesem Tab habe ich es. Ja, die ist auch fantastisch. Gerade hinten raus ist es so intensiv da. Ja, und man muss dazu sagen, die haben auch wirklich, ich habe das nicht glauben wollen, aber es sind wirklich One-Takes. Es sind keine gefakten, ins Zusammengebauten wie bei 1917. No shame, na, das ging nicht anders, das ist schon ein fucking Kriegsfilm. Aber die haben wirklich gesagt, wir machen alles 10-mal. Jeder Tag wird 10-mal gedreht. Und wir machen früh einen Take, mittags einen Take und abends einen Take, so bis wir durch sind. Das heißt aber nicht, dass die es 10-mal nur gemacht haben, sondern jedes Mal, wenn jemand eine Line falsch ausgesprochen hat oder irgendjemand durchs Bild gelaufen ist, haben die wieder von vorne angefangen. Und jetzt das Lustige ist, Episode 1 war der zweite Take all over, den sie gemacht haben, am ersten Tag. Am ersten Tag schon im Kasten gewesen. Episode 2 war der 13. Take und Episode 4 war tatsächlich erst der 16. Take. Und die haben das dann immer wieder von vorne gespielt, dieses ganze Szenario. Mehrfach am Tag. Und jetzt gerade schon, wie du gerade dann auch ja ausgeführt hast, Mo, Stephen Graham, der das dann zum ersten Mal sieht, ist halt einfach nicht so. Na klar, das ist Schauspielen, aber du spielst halt immer eine Stunde dieses Szenario und du fährst dann halt wirklich dort mit hin und hoffst, dass der Kameramann zur richtigen Zeit dein Gesicht zur richtigen Impression abfängt, wenn du in diesen Raum reingehst. Das ist wirklich krasses Filmemachen. Und jetzt muss ich trotzdem am Ende des Tages ein Aber sagen. Ich fand das alles super bemerkenswert. Es hat mich aber nicht so emotional erreicht, wie ich gern wollte. Also eigentlich ist das so eine Serie, vielleicht bin, weil ich nicht Vater bin, aber ihr seid es ja auch nicht und es hat trotzdem funktioniert, wo ich eigentlich am liebsten hätte losgeheult oder wo ich wütend geworden wäre. Und ich war eher so richtig fasziniert davon, wie es gemacht ist. Vielleicht liegt es daran, bei Folge 1 und 2, die waren noch sehr dicht aneinander und dann springt man ein paar Monate und dann springt man noch weiter. Vielleicht lag das daran, dass zu viel Kopfkino dazwischen ich mir selber zusammenreimen musste, weil es werden hier sehr viele Themen aufgemacht. Mobbing, Social-Media-Missbrauch, Inselbewegung wird ein großes Thema, toxische Männlichkeit ist sowieso der Überbau. Und das war mir dann am Ende so viel, dass ich mir selber, was ich gut finde irgendwo, aber am Ende des Tages, weißt du, dann meine Klammer zurückzufinden, ich glaube, dieser Film, ich würde den gern auch, oder diese Serie hätte ich auch, würde ich gern mal, ich will das nicht, dass es die nicht gibt, aber ich würde sie gern auch in einer alternativen, konventionell geshooteten und geschnitteten Variante sehen, weil wenn du die Macht der Parallelmontagen nutzen kannst und die Macht von Rückblenden und sowas, dann, das sind meistens die Momente, wo ich dann emotional richtig dann brechen kann. Und das macht die Serie natürlich gar nicht. Die ist null konventionell. Und dadurch war ich am Ende so, ja, ist vorbei, schade. Hätte gern jetzt ein bisschen mehr noch gesehen. Wisst du, was ich meine?
Ich habe die Worte verstanden, aber habe das.
Ist ich cool. Halt
komplett,
ich
habe es komplett anders gefühlt. Ja, ja.
Ich freue mich für euch. Also das ist, ich kann es ja nur sagen, weil ich bin eigentlich jemand, der sehr emotional Filme guckt. Und das hat. Ich habe die ganze Zeit gedacht, warum zündet das nicht? Scheiße, so weißt du?
Also ich glaube, die komplette Faszination, die ich jetzt für die Serie habe und dieser ganze Impact, den die hatte, wie gesagt, ich fand auch die letzte Folge, die war so krass. Es fängt halt an und du denkst, jetzt wird alles besser und weißt schon, dass es dann wieder bergab geht und dann geht's nochmal bergauf und hinten kommt dann dieser richtige Schlag und du bist halt die ganze Zeit dabei und diese Kamera ist einfach ja auch zum Schluss so. Du nimmst ja wirklich nur noch diese voyeuristische Position ein und liegst halt daneben und erlebst halt, wie dieser Mann komplett zerbricht. Und das hat mich komplett.
Ich fand die letzte Folge zu einfach am Ende, weißt du? Also zumindest, natürlich geht das Szenario in der Welt noch weiter. Und das ist nicht die einfache Antwort, die am Ende ausgesprochen wird. Aber wir werden mit für so etwas Krasses, was dort passiert ist, zu leicht aus der Serie entlassen. Weißt du, so, wir haben es halt nicht in der Hand. Das eine Kind ist so, das andere ist so. Ich denke mir so, ach Mann, und das ist nicht der Punch, den ich gewollt habe. Ich versuche nur irgendwie in Worte zu kleiden, warum ich es nicht richtig gefühlt habe.
Aber das ist genau das, was sie sagen wollten. Also ich glaube, das ist ja genau das, der Überbau ist ja die Frage, was macht denn die, also was macht es aus, in einer Welt, in der wir jetzt leben, aufzuwachsen, groß zu werden? Wenn wirklich, also auch in meiner Schulzeit gab es schon Leute, die waren böse zu anderen Schülern. Das hat man dann nicht Bullying genannt, sondern du warst halt einfach ein Arsch. Und hast, wenn du Glück hast, dann bist du damit durchgekommen, wenn du Pech hast, bist du von der Schule geflogen. Aber jetzt ist es halt so, du bist nicht nur der Arsch auf dem Schulhof, der jemanden Pudding in eine Jackentasche kippt und ihm vielleicht noch schubst, sondern du bist halt eben, ja, das kenne ich, habe ich es leider selber gemacht.
Nicht schubst, nach Joghurt im Rucksack.
Aber du bist halt jetzt nonstop ausgeliefert, dass Leute über dich sagen können, was sie wollen, wann sie wollen. 24/7 auf X, auf Instagram, auf Facebook, auf wo auch immer, sagen die halt, Sandro ist ein Arsch, Sandro ist ein dies, Sandro ist ein das, Sandro knattert eine Melone, weil eine Frau würde den nie anfassen, sowas in der Art. Und du kannst nichts dagegen machen. Und du bist noch nicht so weit, dass du reif genug bist zu sagen, ist mir egal, geht mir am Arsch vorbei. Und selbst wenn du als Vater wahrscheinlich versuchst, dein Kind so groß zu ziehen, dass du sagst, das ist nur wichtig, was ich sage oder was du denkst oder so. Ey, ihr müsstet die mal sehen. Die beiden bepissen sich da hinten immer noch, weil ich gesagt habe, der Knall hat eine Melone. Reißt euch mal zusammen.
Die wilden 70er, ja? Pudding in die Jackentasche. So gut, Mann. Tut uns leid, bei so einem Ernst.
Ja. Aber ich sehe schon, ihr hattet eine gesunde Kindheit. Ihr seid gut aufgewachsen. Ja. Ihr seid stark aufgewachsen. Euch ist das nicht passiert. Und ich sag ja auch, also ich hatte selber damit zu tun, dass ich einen Bulli hatte. der mich nicht leiden konnte. Und für mich war das eine katharsische Erfahrung, dass ich dafür sorgen konnte, dass er von der Schule geflogen ist. Das war natürlich gut. Aber heute gibt es diesen Bully nicht, der dich anfasst. Es gibt den Bully halt nur virtuell. Und ich glaube, das ist halt richtig schwer. Und ich glaube dann am Ende nämlich zu sagen, die haben zwei Kinder, sie haben eine Tochter und einen Sohn und beide werden gleich geliebt und beide werden gleich erzogen und beide werden kriegen dieselben Werte mitgegeben. Und der eine ist so und der andere ist so. Das hat auch damit zu tun, wie werden Frauen herangezogen, wie werden Jungs herangezogen und wie werden in der Schule und in diesem System wahrgenommen. Weil wenn du nochmal dich an Folge 2 erinnerst, dass auf dem Schulhof. Das ist so typisches Ding. Ich hätte diesen kleinen Fratzen, hätte ich gerne allen den Arsch versohlt, weil sie die ganze Zeit nonstop die kleinen Männer, die da rumflitzen, nur dummes Zeug von sich geben.
Ich wäre echt lieber ein Ort in Mordor, als lieber wieder, als auf dieser Schule zu sein, wirklich.
Ja.
Also das.
Und ja,
die Mädchen in der Klasse und auf dem Schulhof, die konnten das erfassen. Dass jetzt eine von ihnen ist nicht mehr da. Eine von ihnen wurde viel zu jung ermordet. Und die Jungs, die machen nur Scheiße und albern darüber rum und tauschen vielleicht noch Videos darüber aus oder sowas. Und da, wie gesagt, ich bin froh, dass ich so alt bin, wie ich bin. Ich möchte in dieser Zeit nicht groß werden. Und ich glaube, dass dann das so Teil der Hintergrund ist, den die da schreiben wollten, eben auch getriggert dadurch, dass es in England in den letzten Jahren doch zu allerhand Jugendmorden gekommen ist. Jugendliche haben Jugendliche umgebracht aus den komplett falschen Gründen. Das hat mich dann schon ganz schön getroffen.
Ja, und zu dem Thema Männlichkeit, das du genannt hast, wird ja dann auch noch mal ziemlich viel in der dritten Folge aufgearbeitet, ne? Weil die Psychologin ihn ja auch immer wieder darauf anspricht, was ist für dich männlich sein, ne? Und wie ist dein Vater, wie steht dein Vater zur Männlichkeit? Also es ist schon ein großes Thema. Und du hast ja auch vorhin gesagt, es geht halt auch so ein bisschen um das Erwachsenwerden und wie kann jetzt der eine so und der andere so werden. Und das erklärt dann auch, glaube ich, ganz gut den Titel der Serie. Ne? Ich habe mich dann auch so am Anfang gefragt, wo kommt der eigentlich her? Aber es wird dann doch relativ deutlich irgendwann.
Ja, also wenn es bei dir jetzt nicht den Punch hinterlassen hat, hat es auf jeden Fall aber so viel gesagt. Du hast die 4 Folgen geguckt, du findest sie gut. Du liebst Stephen Graham. Also
nochmal ganz, ganz im Ernst. Das ist das Beste, was Netflix seit langem gemacht hat. Hm. Ich finde sie künstlerisch absolut herausragend. Die hat mich leider emotional nicht so erreicht, wie ich es gehofft hatte. Das ist alles. Und das ist ja auch ein Kompliment. Ich glaube, die Serie ist so gut geschrieben, die würde auch in einer konventionellen Inszenierung total emotional reinhauen. Aber dann hätte sie halt nicht mehr dieses Gimmick. Und die hat jetzt hier in dem Fall einfach beides.
Ja, aber ja. Sandro, wer Melonen knattert, der ist halt auch emotional nicht so einfach zu erreichen.
Geh mal weg, du Fahrradlauf, ja? Was willst du jetzt?
Ich möchte an der Stelle, und ich glaube, wir haben es schon mal gemacht vor kurzem, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht werfe ich das auch durcheinander, nochmal auf den Film Yes, Chef oder Boiling Point hinweisen. Stephen Graham
in der Hauptrolle. Das hätte ich jetzt gemacht tatsächlich, genau. Weil ich ja sonst nichts zu bieten habe in dieser Diskussion.
Dann überlasse ich das natürlich dir.
Das stimmt. Also ich habe es ja nicht gesehen und natürlich bin ich bei allen, wo One-Shot dran klebt, schon irgendwo dabei. Es gibt wenig Sachen, die ich gesehen habe, die als One-Shots gedreht sind, wo ich diesen Effekt nicht wertschätzen konnte oder wo ich gesagt habe, das macht jetzt gar keinen Sinn, weil das ist halt wirklich ein unglaublich starkes Stilmittel. So auch bei dem Film Boiling Point, im deutschen Yes, Chef. Mit Stephen Graham, der ein Sternekoch ist und wir einen Abend erleben, an dem viel auf dem Spiel steht, er selber mit seinen privaten Problemen zu kämpfen hat und das haben wir eben alles nur in diesem Restaurant an diesem Abend als One-Shot. Also scheint der Mann ja schon Erfahrung gut damit gemacht zu haben und dort ist es eben genauso. Der ist halt in jeder Szene, selbst wenn halt die Kamera eine Weile von ihm weg ist und er wieder ins Bild kommt, ist er halt super präsent und du merkst nicht, der spielt, sondern der ist einfach in der Szene die Person, die er verkörpert und das ist er halt eben mit Leib und Seele und das macht den wirklich so stark. Und das kann man sich echt gut angucken. Die haben ja auch, soweit ich weiß, dann jetzt quasi noch eine Serie gemacht, eine Miniserie, die den Film fortsetzt, sozusagen storymäßig. Ist allerdings momentan nur in Britannien zu sehen, glaube ich. Da gibt es noch keinen so richtigen deutschen Start. Man bekommt das hier nirgendwo. Aber absolut sehenswert und wie gesagt, wahrscheinlich nicht der erste, nicht, also eine Berührung hat er schon mal eben gehabt, die sehr, sehr gut war mit One-Shots. Und ich muss auch sagen, ich habe die Serie halt jetzt bis jetzt nur noch nicht gesehen, weil ich einfach die Zeit wirklich nicht hatte. Ich habe einfach meine Grenzen klar, erkannt und gesehen.
Next Year, sowas schluckt natürlich Zeit. Die ganzen Baguettes, der Senf an der Finger, das ist natürlich,
na.
Das verstehe
ich. Nicht Disney, ja. Nicht.
Kommen wir mal von der besten Netflix-Serie seit langem zu unserem Grande Finale. Auch einer Netflix-Produktion.
Das größte Netflix-Millionengrab seit langem.
Genau. Gut, kann man das so sagen? Ist doch wahrscheinlich auf Netflix.
Wir reden vom Film Der Friedhof der Geldscheine.
Ja, Friedhof der Roboter. Also
für jedes Adolescence, was sehr, sehr gut ist, muss Netflix halt eben auch mal so ein kleines Electric State rauspupsen. Das ist wohl in der Katharsis so vorgesehen.
Dafür darfst du jetzt die Synopsis machen, Berg, weil du so lange nichts mehr gesagt hast.
Okay.
Mach mal.
Naja, The Electric State ist ein retrofuturistischer Film und es ist wirklich schwer, diese Handlung so zu beschreiben, finde ich, weil dieser Film hat also wirklich ein miserables Drehbuch, dass der dir wirklich einen konfusen Senf von Scheiße auftischt. Das ist Wahnsinn.
Was?
Also, wir sind irgendwo in den 90ern. Es gab einen großen Krieg zwischen Haushalts- und Hilfsrobotern, die der Menschheit eigentlich dienen sollten, ne, als in unterschiedlichsten Art und Weisen im Dienstleistungssektor, die sich dann durch diese immer größer werdende Intelligenz dann irgendwann gefragt haben, so Terminator-mäßig, ja, warum machen wir das eigentlich? Wir brauchen auch Rechte. Die sich dann aufgelehnt haben und es gab einen großen Krieg zwischen den Menschen und den Robotern und irgend so ein an Steve Jobs angelehnter IT-Guru hat dann eine Technologie entwickeln können, die es den Menschen erlaubt hat, quasi Drohnenroboter zu steuern, die dann diesen Krieg für die Menschheit gewonnen haben gegen die Maschinen. Die Maschinen wurden verbannt in eine große Zone, irgendwie erinnert mich das alles an Mexiko und Trump's Mauer, die Exklusionszone, wo diese ganzen Roboter dann hinverfrachtet wurden und da nicht raus können und fortan sind die Menschen halt irgendwie in ihrem Ding wieder glücklich und selbstbestimmt und die Roboter sind in ihrem Ding und eigentlich sollte alles gut sein, aber es gibt natürlich immer noch große Unruhen, große Sachen, die im Untergrund brodeln, viel Kriminalität, was das angeht und so weiter und so fort und wir lernen ein junges Mädchen kennengespielt von Millie Bobby Brown, die in diesen Kriegs ihre Familie verloren hat und dann von einem Roboter besucht wird, der ja illegal in der Menschenwelt ist und der ihr erzählt oder irgendwie vermittelt, dass in diesem Roboter der Geist ihres eigentlich verstorben geglaubten Bruders ist. Und der sagt, der Körper ist noch am Leben, such mich, und dann begibt die sich mit diesem Roboter auf eine fluchtartigen Roadtrip, wo sie dann versucht, hinter diese Verschwörung zu kommen, die es dann dort in dieser Welt gibt. Und das ist so erstmal die Rahmenhandlung, worauf das Ganze hinausläuft. Und das ist so konfus erzählt, mit so vielen unlogischen Sachen, mit so vielen unlogischen Zeitsprüngen. Also die verlieren auch wirklich keine Zeit, ne? Also alles, was andere Filme irgendwie in Szenen hintereinander weg erzählen würden, lassen die einfach weg. Ist vollkommen egal. Wir deuten an, dass sie da irgendwie von A nach B gehen. Wir sind aber schon bei C in der nächsten Szene. Also das ist wirklich abstrus, wie schlecht die Geschichte ist und wie unglaublich miserabel die auch umgesetzt ist. Das muss man einfach dazu sagen. Der
meckert direkt los. Also
ja. Ich möchte noch kurz einen Funfact anfügen, also so hat es sich für mich angefühlt. Skynet ist ja hier Disney, ne? und Disney hat die Roboter gebaut, deswegen sind die auch alle so drollig süß. Und dann kam Steve Jobs daher und der hat Alexa entwickelt mit Apple anmutenden Robotern. Und Netflix denkt sich so, ich zeig euch mal so richtig, wo der Hase langläuft. Ist halt einfach Alexa und Disney gewesen, muss man mal kurz so sagen. Und der Typ war, wie Berg schon sagte, auf jeden Fall ein Steve Jobs Verschnitt. Jedenfalls sollte er einer sein.
Der war auch so blöd aufgesetzt. Also so, dass wir wirklich alle gesagt haben,
Wir haben den gerade noch angehimmelt, den Mann in Konklave, ja. Und ganz kurz noch spielt in den 90ern, was man natürlich nur gemacht hat, so eine alternative Zeitlinie, damit man die ganze Zeit Journey ballern kann. Hat er schon mal 3 Punkte bei mir. Man muss dann nichts mehr machen. Ja. Dafür.
Aber es wird dann auch wieder mit dem Arsch eingerissen, als irgendwo am Ende in der Szene, wo alles aufgelöst wird, Wonderwall in einer Klavierversion im Hintergrund dudelt. Das ist ja so grausam gewesen. Ja. Leute, ist nicht euer Ernst.
Du magst den Song auch einfach nicht, oder?
Doch. Ich spiele ja sogar in meiner Band.
Deswegen dachte ich, magst
das,
du nicht.
Das gehört zu meinen, übrigens, es gibt bei uns in der Band, gibt es 3-8 auf dem Kessel Songs, wie ich sie gerne liebevoll nenne. Das sind die Songs, die ich mit 3-8 auf dem Kessel noch spielen könnte. Da gehört Wonderwall auf jeden Fall dazu.
Jetzt verstehe ich,
Oha, das ist aber eine Ansage. Den müsstest du eigentlich als Special-Bonus hier mal eine Live-Version hinten dran knallen.
Ah, das ist doch wirklich, das, also neben Smoke on the Water, das allererste, was jemand mit einer Gitarre lernt, ey. Das sind 4 Akkorde, die andauernd nur das Gleiche spielen. Ja. Das kann wirklich jeder.
Hüte dich auf Studentenpartys, wenn jemand die Klampfe aus der Ecke nimmt und dann noch den Capo auf den zweiten Bund setzt. Das ist der Moment, wo du flüchten solltest.
Und dann noch mit der Bierflasche Bottleneck Slides spielt, genau.
Okay.
Herrlich. Gut, zurück zu die Electric State.
Ja.
Ja, also, Star-Lord spielt auch mit.
Ja, Star-Lord spielt auch
aber
mit.
Aber wirklich, ja, nur Scheiße. Ey, der ist, also ich frage mich, wer in diesem Film nutzloser ist. Also entweder ist es Chris Pratt oder es ist Millie Bobby Brown. Beide sind komplett überflüssig. Nee, warte,
es ist Ki-Young Kwan. Ich möchte mich an Most letztwöchige Kritik, dass der Typ seinen ganzen Bass leider verspielt, nochmal einreihen. Ja. Weil was soll denn der in diesem Film machen?
Ja, das aber ist, für mich ist, also im Grunde, dieser Preis kriegt jeder. Also jeder, der hier mitgemacht hat, ist nutzlos.
Auch Giancarlo Esposito, fürchterlich fehl am Platz.
Da gibt es ganz kurz Vibes mit Stanley Tucci. Da habe ich gedacht so, okay, die gucken sich gerade an und denken sich, bist du ein geiler Schauspieler? Das war dann die einzige Szene.
Ja, also es ist ganz schlimm. Wir kriegen auch noch die Stimmen von Woody Harrelson und Anthony Mackie, zumindest im Original, ihr in der
Synchro
natürlich nicht.
Wer auch immer ihm dafür Geld gegeben hat.
Ja, na gut, ich meine, das ist schnell verdientes Geld. Du sprichst, Woody Harrelson spricht Mr. Peanut.
Ich erinnere mich an Anthony Hopkins in dem Snyder-Film, der den Roboter gesprochen hat.
Ja, kann man machen, das ist schnell verdientes Geld. Der Film wird ja im Internet gerade sowas von zerfetzt, weil der so kacke teuer ist und man sich fragt, wieso muss das so kacke teuer sein? Wir müssen aber mit dem Grundproblem anfangen. Die Russo-Brüder haben außerhalb des Marvel-Universums noch nie irgendwas geschissen gekriegt. Keiner ihrer Filme ist in irgendeiner Form gut. Und warum man denen Idioten dann so viel Geld, oder Greyman 2 dann demnächst, warum man denen dann so viel Geld gibt, es bleibt mir ein Rätsel. Ich gebe es zu. Ich habe eine Schwäche für MBB. Ich mag die. Nicht, weil sie schauspielern kann. Ich finde die halt irgendwie, ich gucke der gerne zu. Ich habe auch Damsel geguckt zum Beispiel oder diese Sherlock Holmes Dings Bumsels, wo sie da die, was spielt sie, seine Schwester? Die Ziehschwester.
Enola Holmes, ja.
Genau. Ja. Ich habe mich auch gefreut, Jason Alexander zu sehen als ihr Pflegevater, wenn es auch eine Weile gedauert hat, ihn zu erkennen, wegen diesem ollen Hut, den die da die ganze Zeit tragen, die Leute. Und er ist einfach scheiße, der Film. Der ist richtig, richtig scheiße. Und es ist so ärgerlich, weil der halt so teuer war. Ja. Und obwohl uns das ja komplett egal sein kann, das ist ja nicht unser Geld. Also können die ja mit ihrem Geld machen, was sie wollen. Aber wo sie erst noch vor ein paar Jahren gesagt haben, wir werden uns zurückziehen und nach Red Notice und Greyman und sowas nicht mehr produzieren, sondern wir wollen uns auf kleinere Filme oder Serien konzentrieren. Und dann in dieser ungerechten Welt werden immer noch Serien abgesetzt von Netflix, die es allemal mehr verdient hätten als dieses Klo von Filmen.
Ja, also wir versuchen mal ein bisschen Struktur reinzubringen und unsere Gemüter runterzubringen.
Wir versuchen etwas, was der Film nicht mal gemacht hat?
Ja, eben. Ich versuche mein Gemüt damit runterzufahren, dass ich versuche, das irgendwie ein bisschen methodisch jetzt mal anzugehen. Ich bin ganz vorne mit dabei, wenn ich mich über diesen Film aufrege. Das liegt aber, glaube ich, auch ganz, ganz stark daran, dass er eben so teuer war. Weil dafür ist er wirklich, gemessen am Budget, ist er wirklich ganz, ganz miserabel. Wenn du das jetzt mal weglässt und er jetzt deutlich günstiger gewesen wäre, dann ist er so, dann kratzt er so an der unteren Mittelmäßigkeit. Weil er ist jetzt keine absolute Vollkatastrophe, das muss man schon sagen, aber er ist halt eben in allen Aspekten, sowohl erzählerisch als auch dramaturgisch, halt sehr, sehr egal, weil der einfach nichts macht, was irgendeine Art von Fortschritt präsentiert. Also keine Figur entwickelt sich weiter, keine Handlung entwickelt sich weiter, es gibt keine spannenden Szenen, es ist wirklich nur ein, wir gehen von A nach B, nach C, nach D und nichts weiter passiert, was irgendwie pfiffig oder sonst was ist.
Ja, also ich stimme dir bei allem zu und ich habe mich an das erinnert gefühlt, was Sandro zu Red gesagt hat, hier den Weihnachts, diesen Weihnachtsblockbuster. Dass Red ich, One. Ja. Red One. Dass ich dachte, der Film ist, genau wie du es gesagt hast, da ist so viel Schlechtes dran, aber das Art Department tut mir wirklich leid, weil die dort wirklich so viel Herzblut in einige Charaktere reingesteckt haben und das Design von einigen Robotern wirklich cool war. Und ich muss sagen, der Film hat unglaublich gutes CGI. Also für mich das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Ich habe dann später bei dieser Endschlacht habe ich dann mal gezielt drauf geachtet und dachte, wie geil sieht denn das eigentlich aus? Also das ist nochmal 3 Level über Red One gewesen, ja, der auch 50.000 Millionen gekostet hat und da auch Geld verbrannt hat, wahrscheinlich auch für die Effekte. Und ich finde, also das fand ich wirklich, wirklich überragend. Und da sieht man, dass dort auf jeden Fall ein Teil des Geldes reingeflossen ist, was natürlich trotzdem nicht 320 Millionen US-Dollar irgendwie legitimiert. Aber das ist mir als einziges wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen bei dem Film.
Ja, Steven, du imponierst mir. Du bist der, der die Eier hat, hier zu sagen, ey, es gibt auch was Gutes an dem Film. Und du konntest, unsere Wut laufen lassen und kommst dann damit um die Ecke und ich gebe dir recht. Also das sieht gut aus, die fügen sich wahnsinnig organisch in die Szenen ein, diese Roboter. Die sehen wirklich aus wie Blechkisten, die dort rumfahren. Und an manchen Stellen, gerade bei den Robotern, die ein bisschen mehr Charakter haben, die so ein bisschen funny sind, da kommt in dem Film sowas wie Charakter auf. Weil das sind manchmal wirklich ganz coole Wortgefechte, also gerade zwischen Chris Pratt und seinen Roboter sind schon manchmal so ein paar coole Wortgefechte, so die dann so ein bisschen Spaß machen. Und ja, die Endschlacht, das war der erste Moment wirklich, wo ich dachte, ja, wäre der ganze Film so gewesen, dann hätte er wenigstens Spaß gemacht.
Ja, ich mochte den.
Macht ja nichts.
Ich bin jetzt hier, das ist so, ne, einen Ausreißer gibt's ja immer. Ne, ich bin jetzt Berg, der Red One gut findet oder irgendwie 6 Punkte gibt. Und das würde ich dem geben. Aber das liegt auch, glaube ich, jetzt, das ist so ein Erwartungsfilm. Voll Kanne. Ich habe ja mit dem Schlimmsten gerechnet, ne? Irgendwie 15% auf Rotten Tomatoes. Und das ist so, als wenn wir dann nächste Woche ins Kino gehen und denken aus, so, Snow White ist halt doch leider nicht so schlecht, wie ich erhofft habe. Vielleicht ist, ich hoffe aber, er ist schlecht. Man hofft auf eine Gurke und ich halt so, was habe ich mir von dem Film erhofft, als ich den ersten Trailer gesehen habe? Gib mir ein paar geile Effekte, gib mir irgendeinen schönen Abenteuer-Vibe, gib mir ein paar, weiß ich nicht, knackige 80s-Songs. Ein paar One-Liner und so, das ist alles, ey, das ist alles nicht gut, ich weiß das. Aber mit der wenigen Erwartung, die ich hatte, war ich dann doch überrascht, wie okay der Film ist. Gerade weil ich eben mich auf die Sachen, die Steven auch hervorgehoben hat, nämlich auf das Art Department und die Welt, sehr fokussieren konnte. Mich hat halt die Story nicht interessiert. Ich habe immer geguckt, was läuft denn da im Hintergrund rum? Und guck mal, der Friseurroboter, der ist mir schon am Anfang aufgefallen. Und dass der dem dann natürlich seine schlechte Perücke runterreißt, da habe ich mich einfach drüber gefreut, so weißt du? Und generell diese Explosionszone, wie die dann mit Kühlschränken bombardiert werden. Ich habe mich da einfach drüber gefreut. Auch dass sich dieser Anthony McKee, dieser empfindungsfähige Roboter, wie hieß der? Herm.
Herm, ja.
Genau. Dass es da so viele unterschiedliche Varianten von dem gibt. Ich habe da so die Storyboards gesehen und ich habe die ganze Zeit gedacht, der Film wirkt wie eine schlechte Spieleverfilmung von einem Spiel, was ich nie gespielt habe, aber die ganze Welt feiert. Und ich als Idiot, der das noch nie gespielt hat, kann sich zumindest den Film angucken, der gut die Welt einfängt. Und die Geschichte war mir vollkommen egal. Ich mag auch Millie Bobby Brown und Chris Pratt, die einfach nur die Rollen spielen, die sie immer spielen, eine gute Chemie haben die trotzdem gehabt, auch wenn ihre Schauspieler überhaupt nicht erzählt wurden oder die Figuren keinen Arc hatten. Und dann am Ende dieser komische, naja, schmalzige, wir müssen mal mehr rausgehen, Leute, Rede von Millie Bobby Brown, die hat im Ganzen die Krone aufgesetzt, aber da war ich schon glücklich, dass die Autos sich Transformer-mäßig auf die Schnauze gehauen haben. Von daher muss ich sagen, das ist ein vollkommen okayer Film und ich muss dir dahingehend recht stimmen. Ich glaube, dass Netflix mit Absicht jedem Voice-Actor, auch wenn das hier ein Comen Domingo ist, der 3 Minuten im Film ist, hier, kannst du bitte noch 5 Millionen nehmen, damit wir das irgendwo hinschreiben können, damit die ganzen Dullis da draußen sich diesen Film angucken. Ey, Schatz, der teuerste Netflix-Film, komm mal ran. Und das, ich glaube, das ist Marketing. Weil das ist der Grundtenor aller Besprechung dieses Films. Niemand kann über den Film reden ohne das Budget.
Ja, weil sich das halt so anbietet. Er ist so teuer, dann dafür ist er dann doch eher durchschnittlich. Ich bin ja bei dir, das ist eine solide 6.
Tja.
Ich hab schon die Hälfte wieder vergessen von dem, was ich gesehen habe. Das heißt, ich werde mich bestimmt dabei erwischen, den nächstes Jahr irgendwie zufällig nochmal zu gucken. Ich habe halt eine Schwäche für Millie Bobby Brown, obwohl mir schon bewusst ist, dass ihre Schauspielpräsenz auf einer großen Leinwand nichts zu suchen hat. Und wir können dann alle froh sein, wenn Stranger Things, wie auch immer sie diesen Break jetzt erzählen wollen, dass die plötzlich alle erwachsen aussehen, dass es dann vorbei ist.
Nennt man Zeitsprung. Das ist
vielleicht, wahrscheinlich. Wenn sie schlau sind, machen sie das. Ich wusste auch nichts von dem Film. Ich kenne auch das Buch nicht und diese ganzen. Der wurde halt sofort angeteasert mit: Der ist so teuer. Geht mal los und guckt ihn euch an. Aber die anderen Klos von den Russo-Brüdern sind ja auch alle immer schon so teuer. Die sind ja nur aktiv. Die sind ja aktiv dabei, Leute in den Ruin zu treiben. Sherry war ein Klo, Grayman war ein Klo. Das Ding ist ein Klo. Ehrlich gesagt. Machen die eigentlich jetzt die neuen Marvel-Filme auch? Ich glaube, ne?
Ja, beide. Doomsday und Secret Wars. Wobei man ja sagen muss, für Berg ist das ja der erste Russo-Brüder-Film, der nicht funktioniert hat.
Ich bin wirklich gerade echt ein bisschen überrascht. Also fand den wirklich schlecht. Fand den nicht mal solide. Also bei 6 bin ich ganz weit weg von, weil der mich einfach, das war mir viel zu wenig.
Du hast The Grayman 8 Punkte gegeben. Halt dein Maul,
Steven. Der war cool, der hat Bock gemacht.
Steven, was wolltest du sagen?
Ja, ich möchte auch schon die ganze Zeit dieses Zweiergespann, was sich jetzt hier aufgemacht hat. Also ich dachte ja am Anfang, du bist alleine auch noch joinen. Ich finde das zwar auch alles nachvollziehbar, was Berg und auch Mo an Kritik gebracht haben, aber ich fand den auch völlig okay. Also ich hatte auch meinen Spaß und irgendwie meine Freude und konnte ähnlich wie Sandro einfach über diesen ganzen Schmonz mit der Story hinwegsehen. Also dass das alles schon mal da war, dass das frankensteinisch irgendwie zusammengenagelt wurde und dann irgendwas erzählt wurde, was überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat und auch keine Chemie da war. Alles links an der Schulter vorbei. Ich habe einfach nur geguckt und hab mich berieseln lassen. Und dafür war der Film in Ordnung. Er bleibt zu teuer, er bleibt schlecht geschauspielert, er hatte trotzdem tolles Artdesign und tolle Effekte und ich finde, das ist so ein typischer Hören-aus-Film.
Vielleicht einfach den mal zum Frühstück probieren, Berg. Nächste Mal.
Ich finde wirklich, dafür hat er wirklich zu wenig Spaß gemacht. Also dafür ist der stinkelangweilig, fühlt sich wie eine Ewigkeit. Also ich habe mich wirklich durchgequält, weil ich den echt schlimm fand.
Ja, das Pacing war schon nicht geil. Aber ich meine, hallo, der nimmt einen Bus auf die Schultern. Wie cool ist denn das?
Und auch noch so einen alten VW-Bus.
Ja, so ein Bulli.
Weil ich bin ja der wirklich viel ausblenden kann. Und ich kann mich an vielen Sachen, da kann ich drüber hinwegsehen und so. Bei dem konnte ich das gar nicht.
Ich glaube, das ist so ein Film, hier kommt es ein bisschen drauf an, ob du kurz mal wieder 12 sein kannst. Wenn du das hinbekommst, Und das mache ich gerne. Ich gucke mir gern Stuss an. Ne? Das wisst ihr ja. Bin immer noch bei Star Wars dabei und bei Marvel. Und ich versuche dann einfach immer, den Logikmenschen auszumachen. Und deswegen.
Und du hast ja auch was von Erwartungshaltung gesagt. Und bei mir war es auch tatsächlich so, ich konsumiere ja relativ wenig Film-News. Das meiste, wenn ich mich über Filme tatsächlich informiere, sitzt da, wenn ich irgendwelche Trailer entdecke, die mir vorgeschlagen werden. Und bei dem Film, der kam für mich komplett aus dem Nichts. Der war auf einmal da, hieß es, der hat 320 Millionen gekostet. Ich habe keinen Trailer gesehen und du hast gesagt, schaut den mal, dann haben wir alle hier eine Viererbesprechung. Und dann habe ich den angemacht, habe nichts erwartet und ich glaube dafür, oder das hat dann da auch nochmal so ein bisschen mit reingespielt, dass dementsprechend meine nicht vorhandene Erwartungshaltung irgendwie so halb erfüllt wurde.
Ja, naja. Wenn man den anmacht und erwartet nichts, dann ja, Freitagabend. So ein Ding. Ja. Dass er bei dir nicht gezündet hat, den ist Steven. Natürlich schwierig.
Ja, ich zitiere den Steven, ich habe nichts erwartet und bin trotzdem enttäuscht.
Das ist ja Dewey eigentlich, ne, von Malcolm in the Middle, aber ich nehm das gerne auch auf meine Kappe.
Ja.
Passiert.
Also ich habe auch erwartet, dass es ein Klo ist, aber ich war dann doch noch mehr vor den Kopf gestoßen, als ich dachte.
Noch kloiger als Klo.
Chloe Zhao. Gut, wir sind raus, Leute, oder?
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
The Electric State. Naja.
Aber zwei Knallerserien heute schon mal, die wir wahrscheinlich nochmal besprechen müssen dieses Jahr. Also in eine Folge gepresst. Das ist doch was. Ne?
Aber ob wir nochmal die Spiralen abkönnen?
Ja, die, aber die können leider ja nicht mehr in der Jahresendfolge kommen, weil die Serie von 2024 ist. Also von daher seid ihr da auf der sicheren Seite.
Wann kam denn This Time Next Year raus?
Ich weiß es nicht.
Okay.
Lasst uns da nicht mehr so viel drüber reden, Jungs. Wir gehen jetzt raus. Tschüss, ciao.
Na gut.
Und goodbye.
Bleibt.
Spoiler.
Fire!
Da wollten wir was Neues probieren.
Ja, da
hat auch so halb
geklappt. Ja, wenn du hier
so,
was
ich bestelle jetzt eben schnell Troja. Ich habe hier eine schöne Mischung in meinem Warenkorb. Troja, Yes Chef und Cats.
Der letzte, das war ein Banger.
Wow.